Es geht los, Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinot Talks.
So ihr Lieben, ich begrüße euch zu Devinot Talks 481. Countdown läuft, noch 19. Ich bin nicht alleine, Balnasar ist da, Balnasar hat sich verspätet. Es ist 13 nach 10. Ich frage mich, ihr Lieben, sollen wir ihm das durchgehen lassen? Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Das werden wir heute tun. Balnasar, was hast du denn dazu, seine Entschuldigung zu sagen?
Ich könnte darauf hinweisen, dass ich hier schon seit 5 Minuten sitze, aber...
Ja, ich war pünktlich heute. Und es waren nicht 5 Minuten, ich musste noch ein Comment zu Ende schreiben. Also seht ihr, da ist wieder so von wegen, ja, und eigentlich ist es ja deine Schuld. Das ist so typisch für die heutige Zeit, ne? Immer anderen die Schuld geben, ne, Balnasar?
Natürlich.
Ja. Ja, diese Pause ist gewollt. Leipzig verliert gerade gegen Paris Saint-Germain. Es ist auf DAZN zu sehen und das habe ich gekündigt. Von daher kann ich es auch gar nicht live sehen. Aber gut, es steht 2-0. Ich glaube, die Sache ist mehr oder weniger durch. Und ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich arg traurig bin. Es ist ja immer noch Red Bull, das darf man nicht vergessen. Aber ja, interessant wird das morgen, ob die Bayern ihren Siegeszug fortsetzen können. Und Paris gegen München war natürlich ein attraktives Finale. Wobei auf Paris gegen Lyon hätte ich überhaupt keinen Bock, dass wir die ganze Wettbewerb komplett abschießen irgendwie.
Ja. Nicht so richtig. Ja, mal gucken. Also, okay, dass Leipzig jetzt gegen Paris. Naja. Ich denke, sie hatten eine Chance, aber ich denke, es ist jetzt auch nicht überraschend, dass Paris das gewinnt.
Denke ich auch nicht. Aber in diesem Paar sind jetzt so viele Überraschungen in den letzten Tagen, dass man da auch nicht hätte sagen können, dass jetzt. Ich meine, Paris hat sich gegen Atalanta Bergamo auch nicht mit Ruhm bekleckert, ne? Sie auch sehr viel Glück gehabt. Ja. Gut. Bist du noch da oder keine Ahnung, kratzt du gerade deine Eier oder klingt ein bisschen so?
Kratz. Nein, bisschen. Ich kriege keine geraden Sätze raus, sorry, irgendwie ist es schwierig. Was soll ich denn genau? Bayern morgen. Bin auch sehr gespannt. Ich glaube, vor 10 Jahren, ich weiß gar nicht, ob in der Champions League Siegsaison oder der, wo sie im Finale gegen Inter rausgeflogen. Ich glaube, es war die Inter-Saison. Hat Bayern ja auch gegen Lyon, glaube ich, im Viertelfinale oder Halbfinale gespielt. Und da auch ziemlich dominiert, von daher. Und jetzt ist Lyon, finde ich, denke ich mal, deutlich schlechter als vor 10 Jahren.
Ja, man denkt das immer, ne? Man darf nicht vergessen, dass die halt in 2 K.O.-Spielen Juventus und Ronaldo rausgehauen haben und im Viertelfinale halt die für mich den Top-Favorit mit Manchester City. Von daher, ja gut, aber Bayern ist ja auch nicht blöd und Hansi Flick sowieso nicht. Von daher werden die gewarnt sein jetzt. Ne? Also das ist auf keinen Fall mehr der Underdog. In einem Halbfinale, du kannst nicht mehr als Underdog verkaufen. Das geht nicht.
Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Aber es heißt wohl auch, Guardiola hätte sich wohl auch mit seiner Aufstellung verzockt. Hätte irgendwie wieder so ganz komische Guardiola-Experimente gekauft.
Ja, aber trotzdem, das ist also, die waren so großer Favorit. Ich meine, da ist jeder Einzelspieler besser und ich weiß es auch nicht. Wir werden es sehen morgen. Wir werden es sehen, wie stark Leo wirklich ist. Wir werden auch sehen, wie stark Bayern wirklich ist. Weil es natürlich jetzt den einen oder anderen gibt, der sagt, ja, okay, 8-2 gegen Barcelona. Aber Barcelona war ja auch extrem schlecht. Warten wir es mal ab. Morgen werden wir es sehen. Ich freue mich auch schon ganz drauf.
Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist für die Bayern einfach vom Aufbau her nicht so ein großes Problem. Einfach, weil die es völlig gewohnt daran sind, dass jeder Sieg, den sie einfahren, jeder große Sieg, den sie einfahren, immer in Anführungszeichen halb Deutschland danach sagt, ach, der war doch eh wegen XYZ. Also ich glaube, wenn es einen Verein gibt in Deutschland, der wirklich daran gewöhnt ist, dass an jeder Kleinigkeit rumgenölt wird, dann Bayern.
Ja, das stimmt. Und ja, Barcelona hat mit Sicherheit nicht sein bestes Jahr gespielt. Der Trainer ist ja auch danach rausgeflogen. Das ist also nicht das unbesiegbare Barcelona, was wir irgendwie von vor 3 bis 5 Jahren kennen. Aber da sind ja natürlich auch ein paar Kracherspieler dabei, wenn du den Kader mal anguckst. Also scheiße sind die immer noch nicht. Und gegen solche Leute 8 Tore. Sie haben Bayern die Flügel überlassen. Irgendwie habe ich in der Analyse gelesen. Ich habe das Spiel nur so am Rande verfolgt während des Streams. Und die Frage ist, macht Lyon das auch? Ne? Ich bin gespannt. Also wenn ich Geld hätte, würde ich auf Bayern setzen. Ähnlich klar wie heute Paris. Und dann hätten wir, ich will nicht sagen Traumfinale, aber das ist auf jeden Fall, also Paris gegen Bayern ist schon ein geiles Finale. Und da bin ich, so ungern ich das sage, aber mal Bayern-Fan. Bin ich jetzt in der Champions League sowieso, ehrlich gesagt. Ich bin immer für die deutschen Mannschaften. Und dann bin ich noch mehr Bayern-Fan, weil natürlich will ich nicht, dass ich es gibt wenig Fußball, die ich so sehr hasse wie Neymar, den Schauspieler und den, was immer man ihn noch nennen kann. Und natürlich Scheich-Club. Von daher dürfen die auf gar keinen Fall gewinnen. So, und ja, die Dortmunder würden das, glaube ich, auch dem Tuchel nicht so gönnen irgendwie. Der ist ja auch nicht im Guten gegangen. Wird interessant, auf jeden Fall. Aber die Mannschaft hat man gegen Bergamo gesehen. Also es ist irgendwie so viel Neymar und danach kommt nicht mehr so viel. Also der trägt die Mannschaft alleine und Bayern ist halt ein Team irgendwie. Es ist immer Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist es natürlich Fluch, weil natürlich irgendwie England und die Premier League und die Spanische Liga und so haben natürlich alles viel mehr TV-Geld und haben viel mehr Geld zur Verfügung. Aber wenn du viel Geld zur Verfügung hast und dir Spieler einfach so random zusammenkaufst, hast du immer das Problem, dass du keine Mannschaft auf dem Platz hast. Du hast zwar geile Individualisten, aber du hast halt keine Mannschaft. Und bei Bayern ist halt der Vorteil irgendwie, die können sich diese 200-Millionen-Transfers nicht leisten oder wollen es auch nicht. Das war jahrelang die Politik von Uli Hoeneß, was ich total respektiere und gut finde. Aber Bayern ist für den Vorteil, na klar haben die auch ein paar Söldner, aber die haben halt auch eine Mannschaft. So, zumindest wirkt es so. Von daher würde ich auch im Finale mein Geld auf Bayern setzen, ehrlich gesagt. Also die haben da jetzt so eine gute Zoom und Flow. Alle spielen irgendwie, gefühlt hat auch Flick irgendwie alle wieder besser gemacht. Ich erinnere nur irgendwie an Thomas Müller unter Niko Kovac und Thomas Müller jetzt. Das ist wirklich eine Granatentruppe. Also in einem Spiel kann zwar alles passieren, das ist halt der Nachteil an dem Wettbewerb, aber für uns als Zuschauer macht das Ganze sehr viel interessanter, weil es viel mehr Überraschungen gibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern irgendwie, also gegen morgen sowieso nicht verliert und gegen Paris wäre auch mein Favorit Bayern mindestens 60-40, wenn nicht 70-30. Aber wir werden es sehen.
Ja. Ich muss sagen, was vielleicht bei Bayern der Vorteil auch ist, das ist so ein Ding, das kenne ich hauptsächlich aus dem E-Sports, weil ich es da einfach sehr, sehr hautnah erlebe. Es gibt ja so die Theorie, wenn du einfach nur genug Stars in deiner Mannschaft zusammenknallst, dann wird das schon irgendwann. Mhm. Aber egal was. Ja, genau. Es ist völlig egal, was Sport oder E-Sports, du brauchst Spieler, die keine Stars sind. Du brauchst so Spieler, die sich einfach auch nicht zu schade sind, bestimmte Dinge zu tun, wo der Star halt sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Das ist bei Bayern zum Beispiel, beim Sieg gegen Barcelona, das ist so ein Perisic. Das ist halt eben nicht der Müller oder Lewandowski oder so, sondern das ist so eher der Einwechsler, der, glaube ich, dessen Vertrag gerade ausläuft, der wahrscheinlich Bayern danach sogar noch verlassen wird.
Ja, wie heißt jetzt wieder, aber, weil er so gut gespielt hat, dass wir doch,
aber
ja,
der genau, ist ja. Aber selbst da hat Flick ja auch gesagt, wenn der geht, dann will ich wieder so jemanden haben. So ein Spieler, der eben nicht das große Rampenlicht braucht, sondern einfach so ein, ne? Du brauchst einfach manchmal so Ergänzungsspieler, die brauchst du in jeder Mannschaft. Und das haben diese Scheichenteams halt meistens nicht. Die haben dann ihre Offensive mit 4 Mann Neymar. Und die wollen alle glänzen und wollen alle irgendwie Hattricks pro Spiel machen. Und wenn sie dann den Ball nicht kriegen, sind sie beleidigt.
Ich weiß nicht, ob du das so einfach unterbrechen kannst. Aber ich gebe dir recht. Aber ich würde, ja, du brauchst in jeder Mannschaft Arbeiter, ist klar. Aber vor allen Dingen brauchst du Mannschaftsgefüge irgendwie. Das ist halt wichtig. Und das ist halt für diese Scheichtosen immer schwierig, weil die halt Stars haben irgendwie, wie du schon gesagt hast, wo jeder der Geilste sein will. Und das funktioniert halt nicht, ne? Aber gut, manchmal ist es auch so, dass individuelle Klasse halt so erdrückend ist, dass dann auch irgendwie die sollten mal gewinnen. Ne? Aber ja, in den letzten Jahren ist das eigentlich selten passiert irgendwie. Also weder Manchester City noch Paris sind relativ weit gekommen. Und ja, jetzt ist Paris im Finale, aber auch ein bisschen dem Wettbewerb geschuldet, weil ich glaube, irgendwie wäre es klassisch, wären die wieder nicht ins Finale gekommen. Aber ja, mal gucken. Wird auf jeden Fall interessant. Also es ist geil, dass wir jetzt trotz der ganzen Corona-Sache und trotz der Sachen, dass so viele Sachen coole Dinge ausfallen, irgendwie noch so eine Mini-WM gefühlt haben. Ist irgendwie cool. Übrigens, wo wir gerade bei Fußball sind, ich habe gesehen, dass Schalke heute gegen Krefeld verloren hat und Kevin Großkreuz ist 3. Das kann ich dir nicht ersparen. Kevin Großkreuz ist 3-1 für Elfmeter gemacht.
Also normalerweise sagt man ja, und ich bin ja auch ein großer Verfechter davon, auf Testspiele braucht man nichts geben. Ja,
das ist schon das zweite Ding, was ihr gegen so einen Dulli-Verein verliert, ne?
Ja, das ist unglaublich. Ich will einfach auch nicht mehr.
Und ganz große Schlagzeile irgendwie auf T-Online. Schalke blamiert sich erneut gegen Drittligisten. Ja? Und ja, irgendjemand twittert irgendwie, irgendjemand schrieb gerade auf Twitter irgendwie so Kevin Großkreuz wird eingewechselt, wenn der jetzt noch ein Tor macht gegen Schalke irgendwie, dann gebe ich einen aus oder so. Und ich gucke und sehe irgendwie, er hat das 3-1
ja, ich weiß, schön wär's. Davor haben wir gegen Werl verloren. Die sind ja Drittligist, die sind Regionalligist.
Also. Ja, ach, keine Ahnung. Es ist immer viel zu früh, ne? Weil alle, wir haben ja schon ganz oft hier drüber gesprochen, weil alle irgendwie Probleme haben. Werder hat jetzt verlauten lassen, nachdem wir jetzt irgendwie den Typen von Manchester United, den holländischen Asiaten, wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen schon vergessen, aber den mit der Powerlocke da, nachdem wir den jetzt ein Jahr geliehen haben, heißt es jetzt offiziell, Werder Bremen könnte sich einfach keine Neuverpflichtung leisten, eben weil wir noch 3 andere Spieler abzahlen müssen und deshalb würden wir in dieser Saison nur noch entweder ablösefreie oder also Spieler kaufen oder Spieler leihen. Was anderes wäre dieses Jahr nicht drin. Also von daher haben alle Probleme. Aber wenn man so Schalke jetzt so mitkriegt, dann ist so die erste Gedanke, die man hat, also Schalke wird definitiv gegen den Abstieg spielen. Aber das habe ich bei Werder auch, ehrlich gesagt, diesen Gedanken.
Ja, ne, das ist halt auch, weil unser Trainer hat es jetzt natürlich, weil unser Trainer so exponiert und so am Arsch war nach der letzten Saison, kann er im Moment natürlich auch den Mund nicht groß, sonderlich voll nehmen. Aber es klingt schon mit jedem Interview mehr an, dass er auch einfach pumpig wird, weil quasi von der Schalker Führung heißt es, wir holen auf jeden Fall noch Leute, wir brauchen neue Leute. Das können wir aber erst machen, wenn wir Leute verkauft haben.
Ja, ist bei uns ähnlich, mit Rashica,
ja. Genau, aber wenn natürlich niemand anderes, weil es bei allen anderen auch so ist und alle anderen natürlich auch lieber erstmal verkaufen, bevor sie ankaufen wollen, wird Schalke gerade seine Leute nicht los.
Das ist lustig. Ich sag's ja immer wieder, ne? Für die neue Bundesliga haben wir die Karten echt neu gegeben. Was auch ganz schön ist. Ich meine, Bayern und Leipzig und Dortmund machen natürlich ihr eigenes Ding da oben. Da haben wir nichts mit zu tun. Aber alles, was so ab Platz, keine Ahnung, 5, 7, 8 so in dem Bereich kommt, haben halt ähnliche Probleme wie Werder und Schalke. Das heißt, sie haben alle keine Kohle mehr, haben jetzt durch Corona super viel verloren. Was aber auch wieder interessanter macht und was irgendwie so einen schönen Grundgedanken für mich als Fußballromantiker ist, nämlich, dass es jetzt mal nicht darum geht, wer die meiste Kohle hat, abgesehen davon von Bayern und Co., sondern dass irgendwie, ja, ab einem gewissen Platz halt wirklich mal wieder seit langer Zeit entscheidet, wer am besten arbeitet und wer irgendwie die beste Jugendarbeit macht und wer am besten seinen Kader zusammenstellt. Das ist irgendwie cool, finde ich, eigentlich. Das Problem ist nur, dass Werder und Schalke da dasselbe Problem haben, nämlich ein Trainer, der eigentlich gescheitert ist. Und von daher könnte das auch ganz böse für beide Vereine nach hinten losgehen, weil nach der Rückrunde oder bei Werder sogar nach der ganzen Saison ist es halt so, dass lass jetzt mal Schalke oder Werder die ersten 3 bis 5 Spiele nicht punkten oder nur einen Unentschieden holen und 4 Spiele verlieren oder so. Dann ist der Trainer weg, beziehungsweise dann geht die Diskussion wieder los und dann ist schon wieder eine Kacksaison vorprogrammiert. Da musst du nämlich mitten in der Saison oder nach 5 Spieltagen den neuen Trainer suchen. Und deshalb verstehe ich immer diese, okay, du hast mir über Schalke so erklärt, dass ihr kein Geld für einen neuen Trainer habt, beziehungsweise die Abfindung für Wagner nicht zahlen könnt. Bei Werder wäre das alles entspannter, weil Kohfeldt natürlich von den eigenen Amateuren kam und so weiter. Aber ich verstehe immer nicht, dass man dann so krampfhaft, also ich meine, Kohfeldt ist gescheitert bei Werder, Punkt. Der hat mit Ach und Krach und viel Glück irgendwie war ein Wunder von der Weser, das Ding gegen Köln. Und dass Düsseldorf dann in Union verliert. Das heißt, irgendwie mit mehr Glück als wahrscheinlich die Klasse gehalten. Wieso sagt man nicht einfach, okay, wir haben zu dir gehalten bis zum Ende, du durftest deinen Job alles erledigen. Jetzt brauchen wir aber einen Neustart, jetzt holen wir uns einen neuen Trainer zur neuen Saison. Nein, man hält an ihm fest. Und das hat man mit Skripnik schon mal gemacht, so eine Nummer. Und ja, das heißt, wir verlieren jetzt irgendwie die ersten 5 Spieltage oder machen keine Punkte. Was natürlich, also ist natürlich schwer zu sagen jetzt, aber es könnte halt passieren. Und dann ist nicht Holland in Not, sondern ist Bremen in Not, weil dann müssen wir wieder krampfhaft irgendwie irgendjemand aus dem Hub zaubern, der dann dazu passt. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ist wahrscheinlich bei uns schon wieder eine Kacksaison. Und Werder hat sich halt, okay, wir haben jetzt einen 20-jährigen Supertalent ein Talent von Manchester United uns geliehen für ein Jahr, was uns natürlich auf lange Sicht wieder überhaupt nichts bringt. Aber gut, geht ja momentan nicht anders. Und auf dem ruhen jetzt alle unsere Hoffnungen. Super, also sonst ist der Kader der gleiche. Von daher, also wenn ich mir das Mannschaftsfoto angucke und die Spieler irgendwie, dann ist mein erster Impuls, wir spielen definitiv von Spieler 1 gegen den Abstieg. Aber ist halt diese Saison wirklich eine Pralinschachtel. Bei Schalke ist es, glaube ich, ähnlich.
Richtig. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass fast die gesamte Liga von Platz 8 an oder so gegen den Abstieg spielen wird.
Ja, ja,
sehr offen. Also ich glaube wirklich, die unsere aktuelle internationale Garde, also Bayern, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Gladbach, die werden Ruhe haben. Weil die haben einfach gute Kader, ja, bei denen ist es jetzt nicht so ganz schlimm, wenn die sich nicht verstärken können. Bei denen herrscht auch so eine positive Grundstimmung. Die werden nächste Saison wieder die internationalen Plätze unter sich ausspielen, die 5. Und danach kommt, also vielleicht Frankfurt hat vielleicht noch Ruhe, keine Ahnung.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass Leverkusen dazu zählt, ehrlich gesagt. Die geben jetzt Havertz ab, okay, da kriegen die 100 Millionen für. Aber ja, ach, ich weiß auch nicht, Leverkusen ist auch mal, ja.
Ah, Berlin natürlich noch.
Ja, Berlin hat dick Geld, ne? Wie viel haben sie gekriegt? 100 Millionen, irgendwie sowas? Dick Investor. Ja, okay, Berlin, ja. Aber auf der einen Seite, also natürlich hat das auch alles seine negativen Seiten, weil du dadurch dir so diese zwei Klassengesellschaften in der Bundesliga immer krasser wird, ne? Jetzt gerade durch Corona, das verstärkt das Ganze noch. Das heißt, du hast wirklich, ja, die Oberschicht mit Bayern, Dortmund, Leipzig. Und dann hast du irgendwie so die zweite Garde, wo wirklich viele Vereine jetzt aktuell drin sind. Und selbst die, wo man sagt, sowas wie Wolfsburg oder so, wo man sagen würde, ja, die haben eigentlich keine Probleme. Die haben alle Probleme. Und da wird Frankfurt definitiv auch dazugehören. Also es wird eine super interessante Saison.
Muss aber denken, gerade Wolfsburg, da wurde ja schon in den letzten Jahren das Budget deutlich runtergefahren. Ja, eben. Jetzt mit Corona wird bei VW ja wahrscheinlich auch nochmal richtig das Minus auftreten.
Genau.
Die werden da definitiv nochmal Geld cutten. Ja. Und dann hast du im Vergleich dazu, und ich meine das wirklich überhaupt nicht als Kritik, das ist ja nur eine Auszeichnung der guten Arbeit, die da geleistet wurde, aber wenn du dann einen Watzke hörst, der irgendwie diese Woche gesagt hat, so, ja, wir wollen natürlich schon, dass wir irgendwie zeitnah wieder Zuschauer haben, aber wenn wir jetzt ein Jahr ohne Zuschauer sind, dann kann Dortmund sich das leisten. Und ich kann versprechen, Schalke kann sich das nicht leisten und die halbe restliche Liga kann sich das auch nicht leisten, ein Jahr ohne Zuschauer zu sein.
Boah, weißt du, ich gucke gerade so im Vorbeigehen. Ja, ich würde sagen, wir schließen das hier ab. Wir werden es sehen. Und ja, wir machen ja demnächst auch einen Bundesliga-Stammtisch vor der Saison. Da kann man nochmal intensiver über diese Dinge reden. Es ist spannend. Ich bin gerade mal so auf meinen, ich habe gesehen, einen neuen Kommentar. Während wir talken, klicke ich halt immer so vor mich hin. Und der Kommentar, den ich sehe, ist zum Wuhan-Ding. Du hast immer wieder diese Vollkackvögel da drin und mittlerweile, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, liebe Community, ob ihr es mitgekriegt habt, es ging heute darum, dass in Wuhan irgendwie eine fette Party gefeiert wurde, eine fette Poolparty mit tausenden Menschen, ohne Abstand, ohne Maske, ohne alles, und dass die Welt sich auch fragt, Leute, bei euch ist es doch ausgebrochen, irgendwie, warum müsst ihr jetzt solche Partys feiern, irgendwie, seid doch froh, dass ihr keine Fälle mehr habt, nach dem Motto. Und dann kommt wieder irgendwie so ein Comment so, was heißt denn während einer Pandemie? Pandemie ist quasi unendlich lange und so lange, bis es genügend Immunität in der Bevölkerung gibt. Warum soll man jetzt aufhören, Feste zu feiern, weißt du? Und dieses, ach, weißt du, das
gibt keine Immunität.
Ach, ja, und immer diese,
so ungefähr 3 Monate.
Ja, genau, und immer dieses Gesülze immer wieder die gleichen bescheuerten Argumente irgendwie von diesen Corona-Leugnern und Kackvögeln irgendwie, die auch nicht müde werden, denen du auch 100.000 Mal genau das, was du gerade gesagt hast, erklären kannst. Und immer wieder diese Kommentare irgendwie und ja, es ermüdet mich, ehrlich gesagt. Und ich check halt auch nicht, warum wir so darum betteln irgendwie. Ich meine, wir haben jetzt jede Woche dieses Thema Corona, ich will auch gar nicht jetzt drüber reden, aber, ach, keine Ahnung, überall neue Fälle und überall dicke Partys und überall wird jetzt drüber diskutiert, wann dürfen wir es wieder alles aufmachen irgendwie. Ja, wir wollen ein Konzert machen in Düsseldorf, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Sarah Connor. Das sieht jetzt wohl auch so aus, dass sie durchziehen werden, obwohl irgendwie, ich glaube, Düsseldorf oder NRW und Bayern so die meisten oder die größten Fallzahlen aktuell haben. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man so rausfordern muss. So, ja, okay, die Leute, die Konzertveranstalter, die haben momentan Probleme, weil es keine Konzerte gibt, die sind alle insolvent. Ja, es ist ja gut, aber es gibt ja in vielen anderen Bereichen das auch. Also wollen wir uns deshalb dieser Gefahr aussetzen? Ich check das immer alles nicht. Das klingt jetzt ein bisschen hart, wenn ich das so sage, aber wir sind doch so gut aus der Sache rausgekommen irgendwie. Warum bettelt man jetzt so darum, dass wir irgendwie eine zweite Welle kriegen? Ich checke das nicht, beinahe.
Ich auch nicht. Vor allem, weil ich jetzt auch gelesen habe, dass RKI hat jetzt auch gesagt, wir hatten wohl letztens, vor ein paar Tagen, haben wir an einem Tag so viele Neuinfektionen wie irgendwie das letzte Mal Anfang Mai.
Ja, genau.
Also wir sind...
Also heute wieder 1400 neue Fälle, ne? Gerade ja. Neuen Zahlen reingekriegt hier von RKI. 1400 Fälle, jetzt jeden Tag.
Wenn man den R-Wert irgendwie so über 2-3 Wochen nimmt, sind wir auch fast konstant über 1 drüber.
Ja.
Es ist halt, was mich dann so triggert, das war vor ein paar Wochen ein Leserkommentar in der Zeitung. Und da ging es irgendwie darum, von wegen, ich glaube, Spahn hatte da gesagt, das Wichtigste jetzt in der Krise ist, dass wir verantwortungsbewusst sind. Das war, glaube ich, so der Kommentar und darauf bezog sich dann, also das war der Artikel und darauf bezog sich dann der Kommentar. Und der hat dann gesagt, ja, von wegen Verantwortung, das kann man doch wohl nicht erwarten von der Generation PlayStation, die wird uns alle in die nächste Welle treiben.
Also sind wir wieder also, schuld, ja?
Ich weiß es gar nicht, also ich weiß nicht, Generation PlayStation soll wahrscheinlich so 14 bis 25 sein oder so, keine Ahnung.
Generation PlayStation sitzt zu Hause und zockt Fortnite, du Vollidiot, ey.
Genau, also wenn man mal so auf die Corona-Demo guckt, ich bezweifle, dass da viele 16-Jährige mitgelaufen sind, ehrlich gesagt.
Naja, das ist die Generation Aluhut, die ist das Problem.
Ja.
Jetzt steht hier, kippt Jens Spahn in Karneval. Schon wieder das nächste Drama. Oh nein, der kann doch uns in Karneval nicht weggeben. Doch kann er, weil wir in einer scheiß Pandemie sind, Mann. Und weil ihr euren verkackten Karneval auch irgendwie nächstes Jahr wieder feiern könnt. Oh Gott, Karneval, das kann ja doch nicht, so dann können eklig. Wir nicht mehr ficken irgendwie und saufen, voll ja. Scheiße.
Ja, das wird auch lustig, Karneval ist ja gerade hier im NRW und im Rheinland und Laschet ist ja Rheinländer. Ja. Das wird dann für die nächste Abwägung, sage ich mal.
Ja, die Frage ist, wird sowas, na gut. dass da wahrscheinlich dann wirklich Laschet entscheiden, ne? Oh Gott, scheiße. Ja. Mhm. Übrigens 3-0 steht es für Paris, die sind wohl ja, durch, da wollen wir, glaube ich, nicht mehr drüber sprechen. Ja, also Corona, nichts Neues, irgendwie jada jada, irgendwie alle gehen in Urlaub und wollen sich dann, dass die Zahlen wieder nach oben gehen. Bei uns aus dem Kollegen habe ich erzählt, war das auch immer so und immer dieselbe Gründe, ja, ich muss einfach mal raus. Ja, du warst ja auch 10 Jahre eingesperrt, also ist klar, dass du jetzt mal raus musst. Ja, ich will ihm auch sagen, also ich habe mich in den letzten Tagen auch nicht mehr rausgetraut aus meinem Büro irgendwie. So die ersten 2 Wochen habe ich ja sehr viel Hamburg unsicher gemacht. Letzte Woche dann nur noch mit Maske komplett, auch draußen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich schon sage, nee. Also weil, wenn du durch Hamburg gehst, ist es unglaublich voll. Ja, ich will nicht immer wieder das selber erzählen. Ja.
Spannend finde ich, das habe ich während der Corona-Krise immer wieder bemerkt, das Ganze hat ja so einen gewaltigen Rattenschwanz mit Dingen, wo man auch einfach überhaupt nicht dran denkt. Ich nehme mal an, das ist was bei euch im Norden ähnliches Problem sein wird. Stand heute ein Artikel in der Zeitung, wo viele Flussschiffer, die wie auf der Ruhr oder so unterwegs sind, also mit so Reise-Rundfahrtschiffen oder was weiß ich, haben sich jetzt vorsichtig beschwert, haben gesagt, weil das Problem ist, dadurch, dass so viele Sommerurlaube ausfallen, ja, du kannst nirgendwo mehr hinreisen eigentlich, zieht es die Leute halt wie sonst was an die Flüsse. Und die schwimmen halt wie die Wahnsinnigen, sind da genauso verantwortungsbewusst wie sonst beim Maskentragen. Und schwimmen halt wie die Wahnsinnigen irgendwie über die Flüsse drüber oder lassen sich da irgendwie auf ihren Schlauchbooten treiben oder was und denken sich halt so, ach, da kommt so ein Riesenkahn, naja, der wird schon ausweichen können. Und weigern sich dann irgendwie da Platz zu machen. Und halt irgendwie, eine Kapitänin meinte irgendwie, also praktisch, sie müsste mittlerweile alle 2 Minuten irgendwie ihr Horn da tuten, weil irgendwer meint, ihr vor die Nase schwimmen zu müssen.
Ach ja, ja gut. Das Arschlochtum ist weit verbreitet irgendwie. Und wie du schon richtig sagst, das geht über Corona hinaus. Es ist Wahnsinn, ja. Ich muss immer an dieses Bild von diesem See da in Berlin denken, wo 800.000 Leute drin waren und es eigentlich gar kein See ist und Schwimmen verboten ist. Sondern Wasserrücksee? Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall da durfst du gar nicht schwimmen. Das ging noch ganz groß. Hatte ich, glaube ich, auf meinem Blog. Oder habe ich retweetet oder so. So, hast du die Sache mit dem Polizisten heute, mit dem 15-Jährigen mitgekriegt in Hamburg?
Das, was Pape, glaube ich, auch.
Genau.
Ich habe nur das Video, also ich habe die Vorschau des Videos gesehen und gedacht, es ging um was in NRW passiert ist, weil wir, glaube ich, so einen ähnlichen Fall hier vor ein paar Tagen hatten. Ja. Aber kannst du noch mal schildern, worum es da genau
ging? Ja, irgendwie ein 15-Jähriger irgendwie ist wohl irgendwie auf einem Gehweg Roller gefahren oder E-Bike oder was weiß ich was, irgendwie sowas. Und die Polizei behauptet, das wäre jetzt schon der dritte oder vierte Tag, wo er irgendwelche Leute ihn die Polizei rufen, weil er da irgendwie Scheiße macht. Und dann haben sie halt ihm gesagt, irgendwie er soll damit aufhören. Die ganze Sache ist ein bisschen eskaliert. Und er hat dann sich gegen die der Festnahme widersetzt quasi. Und sie haben dann irgendwie gerufen auf den Boden und dann ist er dem nicht nachgekommen und dann sind sie halt zu 8. Wie gesagt, 15 auf ihn losgegangen und haben ihn dann, ich will nicht sagen zu Boden geknüppelt, aber zu Boden gerissen und sind damit dabei, sagen wir es mal vorsichtig, sind dabei sehr
rabiat.
Also sie haben ihren Job sehr ernst genommen und haben ihren Auftrag ausgeführt, ohne Rücksicht auf Verluste. André hat dazu geschrieben, es war ja eigentlich gar nicht blöd irgendwie. Auf der anderen Seite, also ich, wenn Polizisten, egal ob sie jetzt 5 oder 8 sind, auf mich zukommen und sagen, wir möchten dich jetzt hier festnehmen, so, dann wehre ich mich doch nicht dagegen. Und warum muss ein 15-Jähriger, der übrigens aussieht, als wäre 18, aber ist egal, warum muss ein 15-Jähriger irgendwie, der schon 4 oder 5 Mal verwarnt wurde von der Polizei, wieso muss der sich gegen so eine Festnahme wehren? So, und da ist natürlich wieder die Antifa auf Twitter irgendwie in ihrem Element und Bullenschweine und der Arme und jada jada und Polizei, und wie kann man das verteidigen? Auf der anderen Seite denke ich mir, warum muss der sich der Verhaftung widersetzen? Also der wird halt selber handgreiflich, ne? Die wollen ja einfach irgendwie, die wollen einfach packen und er wehrt sich halt so. Also geben und nehmen, ne? Also natürlich ist für Polizei die Bösen. Es gab auch eine ausführliche Stellungnahme von der Polizei Hamburg, wo sie den Fall schildern irgendwie, auch dass darauf geachtet wurde, dass er jederzeit atmen kann. Das wird jetzt alles, und einer von den Polizisten hätte sich während dieser Sache auch leicht verletzt. Weiß ich auch nicht, wie er das geschafft hat, aber es ist nun mal so. Ich finde es immer ungerecht irgendwie, dass die Polizei immer der Böse ist, ohne mal zu gucken, was ist da eigentlich passiert. Also klar haben die ihn dann nachher, ich will nicht sagen brutal, aber sehr zielstrebig auf den Boden geworfen, damit sie ihn, aber ich meine, was erwarten die Leute dann auch irgendwie? Also, wenn, ja, also was sollen sie denn machen? Sollen sie ihm irgendwie die Hand halten und sagen, du, wir würden dich jetzt gerne festnehmen? Dann heißt es auch wieder, ja, irgendwie, die haben alle keine Eier, die Polizei, und lassen sich von so einem 15-Jährigen verarschen. Polizei ist neben Lehrer wirklich der undankbarste Job in Deutschland. Wahrscheinlich in den USA auch, aber vor allen Dingen auch in Deutschland. Weil wie du es machst, ist es falsch. Wenn du zielstrebig bist und sagst, okay, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße, wir nehmen ihn jetzt fest, und wenn er sich wehrt, dann werfen wir ihn auf den Boden, dann ist es Polizeibrutalität. Wenn du sagst, ach komm, das können wir nicht machen, dann gibt es wieder Ärger irgendwie mit Black Lives Matter und diesem ganzen Anti-Polizei-Zeitgeist ist aktuell, dann bist du ein bisschen Weichei. So, wie du es machst, ist es falsch. So, und ich bleib dabei irgendwie, auch wenn der Hype-Trend auf Twitter gerade mal wieder irgendwie, ja, und Polizei und Schweine und Polizeigewalt und brutal, das ist mir total scheißegal. Wenn ich mir das Video angucke, dann ist mein erster Gedanke, warum wehrt der sich gegen die Festnahme? Warum muss der sich irgendwie gegen 5 Leute anfangs zur Wehr setzen? Warum rangelt der mit denen? Warum lässt er das nicht zu? Wenn du Scheiße baust und 4-mal verwarnt wirst und die sagen, so, jetzt reicht's uns, wir nehmen dich jetzt mit, und du widersetzt dich der Festnahme, dann ist es verfickt nochmal deine Schuld. Sorry. So. Und mir ist egal, was da die Twitter-Polizei dazu schreibt, ehrlich gesagt. Also, ich finde das selbst schuld. Sorry.
Also, es ist an sich natürlich was Positives, weil in dem Moment, wo du sagst, wir haben hohe Standards an die Polizei, genau das verhindert nämlich im Endeffekt, dass du das hast, was in den USA ist. Weil in den USA gibt es keine Standards an die Polizei. Da kann jeder nach so einem 6-Monate-Programm, der ist dann da durch. Ja. Ja, und wenn du bei denen dich 2-mal wehrst, dann zieht er halt seine Waffe und ballert auf dich ein. Etwas salopp gesagt. Also es ist natürlich auf der einen Seite schon gut, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wie du sagst, auch wenn es natürlich meist der selbstbewusste Bürger und der ganze Scheiß, wenn die Polizei dich nach deinem Ausweis fragt, dann zieh deinen verkackten Ausweis und zeig deinen Ausweis vor. Wenn die Polizei sagt, sorry, wir haben dich jetzt schon 5-mal verwahrt, du kommst jetzt mal mit auf die Wache, ey, du bist 15, was soll dir denn groß passieren? Was glaubst du denn, dass du irgendwie am Ende 10 Jahre in den Bau kommst, weil du da mit dem Roller auf dem Bürgersteig rumgeknattert bist oder was? Also da passiert ja nichts. Es gibt einfach keinen Grund dafür, aber das ist halt, habe ich jetzt auch heute gelesen, irgendwie in Düsseldorf wurde einer vom Bahnhof geschmissen, weil er keine Maske getragen hat. Und dann ist er später wiedergekommen, so der Klassiker, ne? Der hat beim ersten Mal nicht geklappt, versuche ich es halt beim nächsten Mal. Ist er später wiedergekommen, sind 2 Mitarbeiter auf ihn zugekommen, haben ihm das gesagt, und da ist er dann da völlig ausgerastet, hat irgendwie einem von beiden halt in die Fresse getreten, und ist da völlig ausgetickt. Also irgendwie so ein, ich weiß schon, glaube ich, so ein 52-jähriger Mann. Wo ich mir halt denke, was? Da musst du dann die Bahnpolizei einschreiten und den Typen mit großer Mühe irgendwie festnehmen.
Also was ähnliches Papa erzählt, ne? Als wir den Hafenvlog haben, hat er auch getwittert, da war auch jemand, irgendwie eine Dame, die irgendwie in der Bahn keine Maske tragen wollte. Und das ist halt wieder der Unterschied zu meiner Geschichte, ne? Also dieses irgendwie, scheiße, ich hab's vergessen, irgendwie in dem Stress. Und mir ist gerade total unangenehm und ich versuche gerade irgendwie mein Hoodie irgendwie über die Nase zu ziehen. So, das ist halt eine Sache irgendwie. Natürlich shame on me, darf mir nicht passieren. Aber das andere ist halt irgendwie dann ohne Maske in Dings zu gehen und zu sagen, ja, ich demonstriere hier und ich sehe das überhaupt nicht ein und Corona gibt's nicht und die wollen uns alle verarschen, jada, jada. Und bei Papa war das halt so, das ist halt komplett eskaliert. Der Schaffner hat gesagt, entweder setzen jetzt die Maske aus oder wir müssen sie aus dem Zug schmeißen. Da hat die einen riesen Heckmeck gemacht, der Zug hat angehalten. Das war an der Haltestelle, hat Papa erzählt, und der ist dann nicht weitergefahren. Und der ganze Zug war von ihr genervt, weil alle natürlich irgendwie weiterfahren wollten, um ihre Termine zu erreichen. Und die hat dann da einen Heckmeck gemacht und wollte dann mit dem diskutieren und so. Und irgendwann haben dann einfach der Schaffner einfach die Polizei dazu geholt. Die ist ja an Bahnhöfen und für solche Fälle irgendwie dann auch relativ schnell da. Und die haben die Alte einfach aus dem Zug mitgenommen und gesagt, so, okay, wir wollen jetzt gar nicht mehr länger diskutieren, weil irgendwie sind 1000 andere Leute, die sie gerade irgendwie in ihrer Gewalt haben mit ihrer Scheiße, die sie abzieht. Sie kommen jetzt mit und wir können einfach draußen darüber weiter diskutieren. Es gibt hier klare Regeln, sie dürfen das nicht peng und so weiter. Und dann wieder, es gibt ja auch so Leute, ne, die dann, ach, die auch für sowas leben und das auch noch geil finden irgendwie. Auch dann dieses, ja, ich bin jetzt ja voll der Rebell und so. Und ja, also, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab dann Applaus, als der Polizist sie rausgeführt hat vom gesamten Zug, inklusive André, der es abgefeiert hat. Ja.
Das ist halt doch das Schlimme. Also man könnte ja jetzt mal so grundsätzlich sagen, ich will es jetzt nicht entschuldigen, weil ich bin da eigentlich so ziemlich, wie du es vorhin ausgeführt hast, so meine 15-Jährige kann mir vielleicht noch sagen, so ja, da drehen so ein bisschen die Hormone durch, ne, man rastet da so ein bisschen aus. Aber wenn halt Erwachsene und da braucht man dann auch nicht die, ach, das sind die Türkenkarten ziehen. Nee. Das sind nicht nur die Türken, so nach dem Motto. Das können die Deutschen auch ziemlich gut. wie man sich da so anstellt. Ach, keine Ahnung. Aber dann darf man sich halt auch echt nicht wundern, dass das Bahnangestellte mittlerweile sagen, also neben Deeskalationstraining würden wir auch irgendwie ganz gerne mal darüber reden, ob wir uns nicht bewaffnen dürfen in irgendeiner Form. Also jetzt nicht mit Pistolen, aber halt mit, ne, das weiß ich, Schlagstöcke oder Elektroschocker, irgendwie sowas in der Art.
Ach ja, ach, also, wir gehen alle vor die Hunde irgendwie, die ganze Geldfuhle. Wenn ich das schon wieder alles höre, irgendwie, das, ach, das ist alles so furchtbar irgendwie. Die ganzen Menschen, alle sind bescheuert irgendwie. Ich glaube, dass das Schlimme ist, man wünscht den Menschen ja nichts Schlechtes, ne? Aber irgendwie, haben wir nicht schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, die Menschen brauchen mal irgendwie wieder wirklich, also richtige Probleme, so, weißt du? Dass wir uns mal aufhören können mit diesem Klein-Klein irgendwie.
Wir haben ja gerade ein richtiges Problem.
Ja, aber wir haben zwei richtige Probleme. Ich meine, Umweltschutz und irgendwie, ich habe heute wieder auf Twitter gesehen, irgendwie, dass irgendwo, dass ich glaube in Deutschland, irgendwo in den Alpen oder sonst wo, irgendwie das Permaeis oder das, wie heißt das, Permafrost, irgendwie, dass das da wieder alles schmilzt und irgendwie wir bald solche Probleme kriegen werden irgendwie und die richtigen Probleme, die werden einfach so belächelt, so nach dem Motto, ja, scheiß drauf, aber ja, ich glaube, die Menschen brauchen mal wieder irgendwas, irgendwie was, das, aber will man sowas den Menschen wünschen irgendwie, weil, also, ne, so richtige Probleme ist dann ja wirklich was irgendwie, man hat es ja einfach von Corona gesehen, ne, am Anfang haben alle gesagt, oh scheiße, das haben alle gemerkt, da ist jetzt wirklich die Kacke am Dampfen und alle haben an einem Strang gezogen und so die ersten ein, zwei Wochen, vor und während des Lockdowns, war so ein richtig angenehmes Klima irgendwie. Da wurden beim Einkaufen wurde den Verkäufern beim Einkaufen auf die Schulter geklopft. Finde ich toll, dass ihr das macht. Da war so ein, wir sind füreinander da, wir alle haben jetzt gerade ein großes Problem, wir müssen das alles zusammen bewältigen. So. Und ja, nach 3-4 Wochen und der FDP im Bundestag, die nonstop irgendwie, die ersten waren, die anfingen, wir müssen ja alles öffnen. Dann brach diese
Solidarität.
Barriere, ja, brach wieder an sich zusammen. Und jetzt ist das Gefühl noch schlimmer. Und wir Menschen, ja, wir brauchen was irgendwie, was wir bewältigen können, weil momentan, wir sind in so einer Sackgasse irgendwie. Wir beschäftigen uns nur miteinander und verlieren uns in irgendwelchen kleinen Scheißdingern und es gibt so viele gestörte und arme Menschen auf der Welt, gerade auch in Deutschland, wenn wir mal bei Deutschland bleiben, die einfach mit ihrem Leben nichts anzufangen wissen, hast du das Gefühl irgendwie, die dann in so einer Kacke total aufgehen, es total geil finden, irgendwie mit Attila Hildmann zu demonstrieren und an so eine Pseudo-Scheiße zu glauben, wie irgendwelche Insekten-Aliens, die unter der Erde leben und unsere Kinder auffressen. Und das ist eigentlich so traurig. Das ist eigentlich so traurig, weißt du? Und auch sowas irgendwie. Ja, ich will keine Maske tragen irgendwie. Es kann mir doch kein Mensch, der bei Verstand ist, sagen, dass es um die Maske geht. So. Weißt du, wenn man halbwegs neutral ist, ne, und mal drüber nachdenkt irgendwie, also was wird hier verlangt? Es wird verlangt, dass du Abstand hältst von irgendwie Leuten um dich herum, es wird verlangt, dass du beim Einkaufen in der Bahn eine Maske trägst. So, ich find's auch ein bisschen blöd, manchmal, wenn man gerade so 30 Grad, man schwitzt da drunter und so weiter. Aber Leute, ey, ganz ehrlich, wovon reden wir denn hier irgendwie? Also, meine Freundin sagt immer irgendwie, ja, wenn ich mit meiner Oma darüber geredet habe irgendwie, die mussten da teilweise in irgendwelchen, habe ich glaube ich dir schon mal erzählt, ich sage auch immer wieder dasselbe, die mussten in irgendwelchen Bunkern irgendwie tagelang irgendwie ohne was weiß ich was, ohne das aufmachen zu dürfen, überleben. Und die haben das bewältigt irgendwie. Und bei uns jammern die Leute heute, weil sie irgendwie beim Einkaufen eine Maske aufsetzen müssen. Und auch wenn das natürlich irgendwie so eine Floskel ist, aber da ist halt schon was dran, ja. Also ganz ehrlich. Himmel, Arsch und Zwirn irgendwie. Und was ich damit sagen will, ist ganz kurz noch, sorry. Was ich damit sagen will, ist, dass es, glaube ich, diesen Menschen gar nicht um die Masken geht, sondern es geht darum, irgendwie dagegen zu sein. Weil sie einfach nichts mehr haben in ihrem Leben, woran sie glauben können, oder sie einfach gigantisch Langeweile haben und mit sich und ihrem Leben nichts anzufangen wissen. Das ist natürlich jetzt sehr runtergebrochen und sehr allgemein formuliert, aber es ist das Einzige, was Sinn macht, weil ich verstehe diese Menschen sonst einfach nicht. Jetzt du.
Es gab vor einer Weile, ich fand das ganz schön, so natürlich logischerweise so eine Satire Twitter-Account, glaube ich, so von Gott. Und das hieß dann auch so, jetzt mal im Ernst, ich schicke euch eine Pandemie, in der ihr zum Held werden könntet, ihr mit zu Hause bleibt und euch ein Stück Stoff vor die Nase klebt und ihr verkackt es trotzdem noch. Das trifft es im Endeffekt. Also ich glaube, es gab selten eine Weltkrise, in der es so einfach war, Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein. Und die Leute schaffen es trotzdem noch, das zu verkacken. Und genau das, was du sagst, also wenn man das dann mit anderen Dingen vergleicht, also du hast die Bombenbunker-Geschichte angesprochen. mir fiel gerade spontan irgendwie ein, einfach nur um zu verdeutlichen, wie dire das damals war. Meine gesamte Familie existiert, weil mein Opa verpennt hat.
Ja.
Ja, weil es war Bombenalarm und hat ihn nicht gehört als Kind.
Okay.
Und sie haben ihn dann, die haben irgendwie, hatten ihn quasi geweckt. Oder war, die Mutter war dann schon am Rotieren und hat irgendwie alle anderen fertig gemacht. Und er war halt am Durchpinnen. Und deswegen mussten sie, sind sie ein bisschen später mit losgelaufen. 15 Minuten Verspätung. Als sie beim Bunker ankamen, war der Bunker im Arsch. Direkter Bombentreffer.
Krass. Aber das waren 10 über Minuten. Helden Bunker, da sollte ich eigentlich im Bunker einen Bombentreffer überstehen?
Ja, aber das war wirklich so quasi dieser One-in-a-Million-Todesstern. Ja. Okay. In die Lüftung
treffen. Hole-in-one quasi.
Ja, hat da den Bunker zerlegt. Okay. Die halbe Straße tot.
Ja.
Und die meine Familie überlebt. Ja,
der alte Penner hat dich überhaupt erst möglich gemacht. Ne?
Genau.
Einfach gepennt.
Aber das muss ich mir vorstellen. Das waren so quasi die Scales, auf die
damals. Aber damit fertig auch zu werden, ne? Also allein mit dieser Situation umzugehen irgendwie. Nur weil ich verschlafen habe, lebe ich jetzt noch. Also du bist du quasi eine Wimper gefühlt entfernt irgendwie zu sterben, ne? Und wie, und da muss man sich ja vor, diese Relation im Vergleich zu, ich muss eine Maske tragen beim Einkaufen. Und das ist halt das einfach ist so eine Farce. Die Leute gehen demonstrieren irgendwie und tragen die Scheiße dann noch weiter, weil sie keine Maske tragen wollen, weil sie sich in ihrer Freiheit beschnitten fühlen. Das allein ist so ein Scherz. Und das meine ich halt, dass es gar nicht um die Maske geht, sondern um ganz andere Dinge. So, das kann mir auch keiner erzählen, dass es anders ist. Sorry. Lassen wir uns das Thema wechseln. Schulen und Corona. Da sind wir immer noch bei Corona. Ich hatte heute so eine schöne Kolumne auf meiner Seite oder einen Kommentar vom Deutschlandfunk, wo jemand einfach gesagt hat, irgendwie, ich lese mal vor, irgendwie sein Abschlusszitat war, meine Güte, womit haben sich denn die Verantwortlichen in den letzten 155 Tagen eigentlich beschäftigt? Ich weiß schon mit dem Gerede vom Regelbetrieb in den Schulen, was für eine bizarre Selbsttäuschung. Wie heißt es so schön, Corona legt die Schwächen der Bildung offen, von Chancenungleichheit bis hin zu digitaler Inkompetenz. Das geht leider auch für das Gesamtsystem. Corona entlarvt die Schulen als System organisierter Verantwortungslosigkeit. Ausbaden müssen ist die Kinder und Jugendlichen. Und wie es immer so ist bei der ganzen Sache, also habe ich natürlich was dazu geschrieben, eben, dass ich zum Beispiel schon während des Lockdowns gesagt habe, Leute, der Lockdown hat uns eine Sache gezeigt, nämlich, dass wir digital irgendwie ein Entwicklungsland sind, gerade in Bezug auf Konzepte und Schule, und dass wir müssen diese Lehre mitnehmen und jetzt nicht rumjammern, sondern Konzepte machen, falls wir noch länger mit der Pandemie zu tun haben und falls es einen zweiten Lockdown gibt irgendwie. Und ich aber dann immer schon die Befürchtung geäußert, dass das nicht passieren wird. So. Und genauso ist es gekommen. Anstatt sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, irgendwie wurde sich zufrieden gesprochen und darüber diskutiert, wann die Schüler wieder in die Schule kommen dürfen. Und anstatt irgendwie, ja, mal weiterzudenken irgendwie und digitale Konzepte vielleicht anzugehen, sei es nur als Plan B, was uns ja generell sowieso nicht schaden würde, hat man sich in irgendwelchen Organisationsaufwand gestürzt, irgendwie, um sicherzustellen, wo wir auch schon drüber diskutiert haben, was auch so hirnrissig ist. So, anstatt einfach zu sagen, pass mal auf, das ist Quatsch. Also, was haben die Schüler denn jetzt davon, dass sie irgendwie jetzt wieder zur Schule kommen, irgendwie eine Woche vor den Sommerferien? Also da, und dann so einen riesen Aufwand zu machen. Und, oder einfach zu sagen, pass auf, scheiß der Hund drauf, die müssen jetzt nicht wieder zur Schule gehen, die sollen sich irgendwie privat treffen, was weiß ich was. Wenn das alles gelockert wird, aber Schulen machen wir jetzt erstmal dicht. Und wir konzentrieren uns jetzt nur darauf, vor und in den Sommerferien Konzepte zu arbeiten, wie wir nach dem Sommer wieder starten, aber auch mit Plan B, wenn irgendwie die Zahlen wieder hochgehen. So. Und das ist so eine gigantische, ja, ein gigantisches Versagen eigentlich mal wieder. Wie immer von der Politik und den zuständigen Behörden. Wie es immer so ist. Die Schulen werden alleingelassen. Sie kriegen irgendwelche dämlichen Regeln, die sie umsetzen müssen, die teilweise nicht mehr umzusetzen sind. Bei mir an der Schule und in ganz Schleswig-Holstein war es so, das steht auch in dem Artikel drin, dass die Landesschulbehörde uns quasi vorgegeben hat, die Schule startet wieder. Alle Schüler sollen jeden Tag zur Schule kommen. Alle. Ohne Masken und ohne Abstand. Ganz normal. Aber die Jahrgänge dürfen sich nicht vermischen. So. Wir haben 1000 Schüler. Wie? Und das meine ich, das ist so typisch. So, das sind irgendwelche Politiker oder irgendwelche Entscheidungsträger, die irgendwelche dämlichen Entscheidungen treffen, so, auch die irgendwelche Ministerposten haben, dafür überhaupt nicht ausgebildet sind, selbst nie Lehrer waren, die Praxis überhaupt nicht kennen, und die treffen dann solche Entscheidungen. So, das ist nicht das, also nicht nur in Schleswig-Holstein war das so, sondern auch in anderen Bundesländern gab es diese Anordnung. So, sowas kannst du vielleicht mit einer Schule machen, wo du 200 Schüler hast. Aber in Schleswig-Holstein gibt es keine kleinen Schulen. Die werden nämlich alle zusammengelegt, so Schulzentren wie bei uns. Das heißt, so die Dorfschulen, also im Grundschulbereich schon, aber ab Sek 1 gibt's das nicht mehr. Das heißt, es gibt nur große Schulen hier. Wie willst du das mit 1000 Schülern regeln, dass sich die Jahrgänge nicht vermischen? Wir sind 4- oder 5-zügig teilweise. So. Wie? So, also es geht nicht anders. Wir haben es jetzt so gelöst. Wie gesagt, ich beobachte es ja auch aus der Ferne. Ich lese ja auch mal im Mailfach. Bei uns wurde es jetzt so gelöst, dass sie irgendwie eine gigantische Rotation mit einem riesigen Organisationsaufwand aufgestellt haben. Also unglaublich groß zu organisieren. Und ein bis zwei Tage, manche Jahrgänge, ein bis zwei Tage Homeschooling haben. Weil das sonst an sich anders umzusetzen ist. So, das heißt, mit wechselnden Klassenräumen, mit also hoch organisiert, damit das irgendwie umzusetzen ist. Die dürfen sich nicht vermischen. Ja, und das hat man wieder verplempert, quasi so gefühlt. Also ich habe es schon in einem Blogantrag geschrieben, ich kriege super viel Feedback von allen möglichen Lehrern irgendwie aus der Community, die mich alle dafür beglückwünschen, irgendwie dieses Jahr eine Auszeit genommen zu haben, mich ein Jahr beurlauben lassen zu haben. Weil die einfach sagen, es ist so eine Katastrophe. Irgendwie Melle hat mich heute erst wieder angedingst. Weil, ja, also wie willst du so Unterricht machen, ne? Also kein richtiger Klassenraum, da darf nichts drin sein, ist alles steril. Ja, geil. Also es wird wieder ein Katastrophenjahr. Und dann hätte man doch vielleicht einfach mal sagen können, wir nutzen die Zeit, wir versuchen irgendwie ein digitales Konzept auf die Beine zu stellen. Vielleicht kriegt man irgendwas hin. Nichts ist passiert. So. Lange Rede, kurzer Sinn. So, das bis hierhin. Was mich aber wieder triggert, sind die Kommentare. Das übliche Stammtischgelaber von Leuten, die keine Ahnung haben, die irgendwie, also ich muss jetzt mal den Hendrik dissen, habe ich auch schon gemacht, aber der Hendrik, das war wieder der absolute Abschuss irgendwie. Der dann so Sachen schreibt wie, es zeigt sich auch da, engagierte Lehrer haben Konzepte ausgearbeitet und dort läuft es jetzt auch. Andere wiederum haben am Wochenende vor Schulbeginn festgestellt, dass Corona ja noch ein Thema ist und sind völlig planlos ins Schuljahr gestartet. Nach dem Motto, ja, wieso zeigt ihr denn auf die Politik? Ihr hättet euch doch alle selber vorbereiten können, ihr hättet doch alle eigene Konzepte ausarbeiten können und die es jetzt, die Sommerferien jetzt genutzt haben, um eigene Konzepte ausgearbeitet, da läuft es jetzt. Und die in den Ferien das nicht gemacht haben, ja, die sind jetzt völlig planlos. Wo mein erster Gedanke war, Digi, woher willst du denn wissen, wo es läuft und wo nicht? Woher willst du denn das wissen? Bist du jetzt hier irgendwie der neue Bildungslehrer, der jetzt einen Überblick hat oder was? Und vor allem die Farce ist, ich frage mich dann auch, wie man sowas sich zusammenreimen kann. Das ist so typisch Internet 2020. Ferndiagnose, keine Ahnung, als ich ihnen dann irgendwie gesagt habe, Digi, woher willst du das wissen, kam dann, ja, aber, ja, ich habe ja noch eine Schwester und die hat ja Kinder und ich habe auch noch Bekannte, so das Übliche irgendwie, ja, ich bin ja auch mal irgendwann zur Schule gegangen, ich weiß ja, wie es läuft, so, keine Ahnung von irgendwas, das Übliche, aber eine Meinung und irgendwelche Sachen sich zusammen spinnen, ja, und da waren noch 3, 4 andere auf dem Niveau dabei, wo ich mich dann auch frage, ja, also klar gab es während dieser ganzen Corona-Sache Lehrer, die das geil fanden und die Beine hochgelegt haben, weil es in jedem Bereich gute oder schlechte gibt. Keine Frage. Aber was mich immer so nervt daran, ist dieses irgendwie, wir nehmen eine ganze Berufsgruppe, in diesem Fall die Lehrer, und stellen die an den Pranger. Und weil es ein paar gibt, die vielleicht scheiße sind, sind alle Lehrer faul und haben irgendwie versagt während der Corona-Krise, haben nichts geschissen gekriegt. Und das macht man ja auch im anderen Beruf nicht, weil in der freien Wirtschaft gibt es auch bestimmt irgendwelche Versager und Vollidioten. Aber deshalb verurteile ich ja nicht die ganze freie Wirtschaft. So, und ja, also vielleicht mal ganz kurz zur Befehlskette, ja. Also kein Lehrer hat während der Sommerferien irgendwelche digitalen Konzepte aufgestellt, weil wir ganz klare Anweisungen von den zuständigen Behörden kriegen. Es gibt einen Lehrplan, wir kriegen ganz klare Regeln, die wir uns halten müssen. So, ich kann nicht sagen, oh, ich habe jetzt voll das geile Digitalkonzept ausgearbeitet, wie das funktionieren wird. Ich gehe zu meinem Schulleiter und sage, pass mal auf, wir machen das jetzt so. Der guckt mir erstmal an und sagt, Krömer, hä? So, oder ich gehe zum Dezernenten und sage, hier, pass mal auf, ich habe jetzt hier voll das geile, das machen wir jetzt mal so. Oder zur Ministerin oder so, die lachen mich alle aus. So, die Lehrer machen das, was sie gesagt kriegen, so, und müssen die Suppe auslöffeln. So, wir selbst wenn wir irgendwelche geilen Digitalkonzepte hätten, hätte die kein Lehrer ausgearbeitet in den Sommerferien, sondern die haben sich da ein bisschen ausgeruht, weil nämlich Corona sehr, sehr anstrengend war als Lehrer. So, und da hätte sich keiner die Mühe gemacht, weil er auch weiß, dass das eine Arbeit ist, die für den Arsch ist, weil wirklich geile Konzepte dir sowieso nichts nützt, weil du es nicht umsetzen kannst, weil nämlich nicht wir selber die Ansagen machen. So. Jetzt habe ich ganz lange monologisiert, beinahe, du hast schon auch eine Meinung dazu.
Ja, es ist ja auch, also du bist ja auch der Experte einfach auf dem Gebiet, von daher, ich kann das ja auch nur so ein bisschen von außen. 4 Punkte. Erstens, ich mache es jetzt einfach rückwärts quasi einmal, zum Thema Befehlskette. Also wer halt sagt irgendwie, ja, Lehrer sind schuld, weil sie sich jetzt digital, weil sie da keine Konzepte vorbereitet haben, der muss auch sagen, dass die Katastrophe bei der Love Parade ist Schuld der Polizisten, die vor Ort waren, weil da hätte jeder Einzelne sich in der Nacht vorher mal ein Konzept überlegen können. Ist halt, also, ne, wenn man so sagt, muss man einfach merken, wie Quatsch das ist. Dann zweitens, bei Lehrern, was man ja oft gehört hat, ja, die müssen sich doch jetzt mal fortbilden, irgendwie müssen das doch mal hinkriegen, auch die alten Säcke, so nach dem Motto, dass sie jetzt das digital auf die Kette kriegen. Komisch, wenn im Einzelhandel die Leute jammern und sagen, wir sind nicht digital und wenn die Leute nicht zu uns in den Laden kommen, dann gehen wir pleite. Da ist es dann ja, wir müssen die Innenstädte fördern. Wir müssen Geld in die Innenstädte pumpen. Also komisch, sobald du Ladenbesitzer bist, musst du dich nicht mehr digital fortbilden. Drittens, was haben wir noch? Lehrer, Schulen. Ach genau, ich weiß nicht, ob es in der Kolumne stand oder ob jemand in den Kommentaren es gesagt hat, aber es ist, denke ich, traurigerweise einfach die Wahrheit. Es scheint wirklich so zu sein, dass das Hauptkonzept der Minister aussah, wir hoffen einfach, dass nach den Sommerferien Corona vorbei ist. Und keiner wollte das so aussprechen, weil genau. Die Wahrheit ist einfach, sie haben gesagt, genau. Wir haben einfach, es geht einfach nicht. Wir kriegen den Regelunterricht, den sich ja so viele Eltern wünschen, ne, wegen Kinderbetreuung und die Hauptsache die Blagen sind aus dem Haus. Nein, aber es sind ja auch echte Probleme dabei, ne? Dass Eltern und Kinder zu
aber sowas hätte man nachdenken müssen, ne? Genau das ist das Ding irgendwie. Also diesen Spagat hinzukriegen zwischen, wir müssen die Kinder aus dem Haus kriegen, damit Mama und Papa arbeiten kann. Wir müssen aber sicherstellen, dass die Kinder sich nicht gegenseitig anstecken. Und das passiert in der Schule mit so vielen Schülern halt einfach, wenn es einer hat, keine Symptome oder wenig. Das heißt, da hätte es irgendwelche Lösungen geben müssen. Keine Ahnung. Also genau über sowas hätte man nachdenken müssen. Dass man sagt, irgendwie, wir können leisten 2 Tage in der Schule vielleicht und die restlichen 3 irgendwie Digitalunterricht irgendwie. Oder wir, keine Ahnung, finden irgendwelche Möglichkeiten, machen irgendwelche Partnerschaften. Es gäbe ja Möglichkeiten. Es muss ja irgendwie einen Weg geben. So. Aber genau über sowas hätte man sich Gedanken machen müssen.
Genau. Im Endeffekt, scheinbar wollte einfach kein Politiker das so aussprechen und alle haben so ein bisschen davor kapituliert und einfach gebetet, es klappt schon. Evidently, es klappt nicht. Und dann die Nummer 4, um nochmal zu zeigen, wie das dann aussieht mit der Befehlskette und den tollen Konzepten. Das Land NRW hat als Ausgleich für den ausgefallenen Unterricht gesagt, es soll eine Ferienbetreuung geben. Dafür hat man sogar 2,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und gesagt, wir müssen eine Ferienbetreuung machen, damit die Kinder quasi nachholen können, was sie verpasst haben. Und jetzt sind ja die Sommerferien auch in NRW vorbei und die Landesgewerkschaft der Lehrer hat gesagt, das war ja alles nicht ganz nett gedacht, aber ganz ehrlich, ihr Spacken habt uns irgendwie noch vorher Bescheid gesagt, so nach dem Motto, jetzt macht mal Ferienbetreuung. Wir haben nichts organisiert gekriegt, weil natürlich auch die Lehrer irgendwie Urlaub hatten, teilweise in Urlaub auch geflogen sind und so weiter. Im Endeffekt von diesen 2,5 Millionen Euro, die ist immer noch komplett da, das wird jetzt verschoben und daraus wird jetzt eine Ferienbetreuung für den Herbst. Quasi, wo die Kohle einmal da ist, haben sie einfach woanders. Also nur damit ihr wisst, wie toll so diese Befehlskette aussieht, wenn die Politik irgendwas vorgibt. Da kommen dann so in Last Minute kommen dann irgendwelche geilen Ideen. Dann wird auch noch Geld mit dazu geschoben.
Ich frage mich, wie das andere Länder machen irgendwie. So. Das ist ja sowieso ein Problem. Das ist ja nicht nur ein Problem in der Bildung, dass Minister oder Entscheidungsträger für Dinge verantwortlich sind, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Du kannst ja nicht, jeder Politiker kann ja nicht Experte in allen Bereichen sein und je nach Ministerposten, den er kriegt, irgendwie gute Entscheidungen treffen. So, es kann nicht sein, dass Spahn zum Beispiel Medizin studieren muss vorher, um irgendwie Gesundheitsminister zu sein. So. Aber ich frage mich. Das
ist auch keine rein medizinische Aufgabe.
Also. Genau. Aber ich frage mich, wie das andere Länder machen, zum Beispiel im Bereich Bildung irgendwie. Also in Deutschland hast du einfach das Gefühl, irgendwie, dass der ganze Bildungsbereich irgendwie immer so ein Ministerposten ist, den Leute annehmen, irgendwie, die irgendwie noch so, ja, die noch beweisen müssen. So. Bildungsministerin, ist egal in welchem Bundesland oder ob es im Bundes oder sonst wo, das kriegen irgendwelche aufstrebende Politiker, die irgendwie so das erste Mal ein Ministeramt kriegen. So. Das heißt, die wollen sich da profilieren meistens und sind meistens getrieben von irgendwelchem, ich will nicht sagen blinden Aktionismus, aber das ist ja das Problem in der Bildung, ne? Dieser Flickenteppich, dass sie irgendwas, nur um irgendwas Cooles zu machen und damit den Leuten auffällt, dass sie überhaupt da sind, dann irgendwelche komischen Sachen beschließen. Und das ist halt ein Problem. Ich frage mich, wie das die ganzen Länder machen, die jetzt so im Bildungsbereich vorne sind, so ein Skandinavien, also so Finnland und so, die sind ja ganz weit vorne oder Japan oder so. Ob die da wirklich, also ich würde es mir einfach wünschen, weil es ist ja nicht nur in der Bildung so, es ist ja in vielen Bereichen so, dass Leute, ich gehe jetzt nicht direkt in die Bundesregierung, aber so gerade in so eine Bundesländer, dass Leute da Ministerposten haben, die keine Ahnung davon haben. Und ich, warum geht es nicht oder warum ist es nicht möglich, dass, ja, das, oder ich würde es einfach schön finden, dass Ministerposten an die Leute verteilt werden, die Ahnung davon haben. So, und ja, es ist schade, dass sich dieses Politiker- und Fachmann-Ding irgendwie nicht irgendwie vereinbaren lässt. Das ist sehr schade. Weil ich glaube, dann wäre vieles einfacher. So, wenn ein Bildungsminister wäre, der vorher irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre lang Lehrer wäre, der einfach weiß, was irgendwie ja, an der Front abgeht. So. Und nicht irgendjemand, der sich profilieren will, weil er irgendwie ein höheres politisches Amt anstrebt. So.
Also traurigerweise der einzige Posten, der irgendwie immer fachgerecht besetzt wird, ist der des Wirtschaftsministers. Da ist immer einer mit Wirtschaftsstudium drin. Aber ja, du hast schon, ich glaube, in anderen Ländern ist es natürlich immer ein bisschen schwer zu vergleichen. Die Finnen haben es natürlich viel leichter, weil die einfach fucking reich sind mit 10 Leuten. Ja, die müssen sich halt auch nicht, das ist natürlich immer so das Ding, wenn du so ein riesiges Flächenland mit so vielen Einwohnern bist. Das ist natürlich nicht immer alles einfach so zu übertragen. Aber hauptsächlich ist es, denke ich, in Skandinavien vor allem Geld. In Deutschland ist halt die gesamte Bildung auf Kante genäht. Sowohl finanziell als auch von der Ausstattung her. Und in Skandinavien ist halt Bildung, die verstehen das als ein Investment. Ja, in Deutschland wird Bildung oft eher so verstanden als, ja, wir müssen die Kids Hauptsache wie schnell, dass sie raus sind und ab in die Wirtschaft. Und in Skandinavien, ich meine, Schweden zum Beispiel bezahlt Studenten. In Deutschland musst du dein Studium bezahlen. In Schweden wirst du als Student bezahlt. Student ist ein Beruf.
Wusste ich
nicht. Solange du quasi, natürlich nur für Leute, die wirklich in Regelstudienzeit ihre Prüfung jedes Mal vorweist. So ein bisschen wie bei uns quasi das BAföG. Ja, bei BAföG musst du ja auch immer bestimmte Leistungen nachweisen. Das müssen die auch, aber die kriegen dafür eine Bezahlung. Und in Schulen ist es halt ähnlich. Die haben kleine Klassen, viele Lehrer. Die Ausstattung ist top. Genau, also ich hatte an meiner Schule einen Lehrer. Der ist auch mal so ein bisschen gezeichnet gewesen, der hat einen Hörschaden durch 40 Jahre als Lehrer. Ja, das ist halt sowas, das kann dir passieren. Ja? Und der hat gesagt, der hat irgendwie 5 Jahre lang in Schweden unterrichtet, an einer internationalen Schule. Und er sagte, das wären die besten 5 Jahre als Lehrer seines Lebens gewesen.
Glaube ich.
Weil einfach du mit ganz kleinen Gruppen nur gearbeitet hast, die Kids waren, ja, gut, ich will jetzt sagen, haben sie ein bisschen besser benommen, weil Leute, die Lautstärke.
Ich meine, das ist ja total logisch alles, ne? Stell dir mal vor, ich habe fast 3 Schüler in meiner Klasse, das ist auch gerade so in großen Schulen einfach Alltag. Und dann bist du Lehrer irgendwie, hast richtig geile Konzepte, hast in kleinen Gruppen. Ich meine, dass da dann was ganz anderes bei rauskommt. Du kannst viel individueller auf die Leute eingehen und viel individueller fordern und fördern, bei uns mit dem Inklusions-Quatsch, muss ich jetzt leider sagen, hast du teilweise in deiner Klasse irgendwie 5 Bildungsniveaus irgendwie. Also, dass das nicht funktioniert mit dem Fördern und Fordern, ist halt auch klar. Also, und PISA dankt es dir. Ne? Es ist nicht umsonst, dass Skandinavien irgendwie in PISA immer vorne ist. Irgendwie, von daher.
Und das Problem ist natürlich dann in Deutschland, dass du auch einfach, und deswegen schrecken auch alle vor zurück, weil du musst natürlich richtig Geld in die Hand nehmen, um das zu ändern. Weil du ja alles im laufenden Betrieb ändern musst.
Naja.
Also ne, du kannst ja nicht einfach sagen, ja, die Schule machen wir jetzt mal für 5 Jahre dicht, die wird umgebaut und dann machen wir die wieder auf. Das funktioniert ja nicht. Ich habe die Story, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, in meiner alten Schule ist irgendwann mal da, wo die Grundschüler unterrichtet wurden, die Grundschüler, die 5er, 6er, da ist halt das Dach eingestürzt oder extrem einsturzgefährdet gewesen. Die mussten da alle raus, dann wurde ein riesen Heckmeck gemacht. Wir hatten zum Glück, wir haben halt eine große Schule gehabt. Das konnte dann irgendwie so ein bisschen umverteilt werden. Und dann wurde halt das Gebäude komplett renoviert. Und dann wurde auch gesagt, das machen wir jetzt modern. Ja, da wird richtig Geld reingesteckt. Und dann kamen da moderne Klassenräume rein, wo du mit irgendwie Trennwände, wo du also quasi irgendwie aus einer Klasse dann nochmal 2 machen kannst, Team-Teaching und so weiter. Das Ding ist quasi up to Standard gebaut worden. Aber das war halt ein Gebäude für 2 Jahrgänge und nur durch den Glücksfall, weil es halt kaputt gegangen ist. Das würdest du in der Form für kein anderes Gebäude an der Schule genehmigt kriegen.
Ja. Also, du hast schon recht mit dem, was mit deiner Analyse, ne? Irgendwie in Skandinavien hast du halt einfach nicht so viele Menschen, ne? Und in Deutschland. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, wie du auch sagst, die Mentalität ist da eine andere. Die sehen das halt Investment in ihre eigene Zukunft. Und in Deutschland ist es irgendwie so, ja, würde ich sagen, eine Belastung irgendwie. Aber
lästige Pflicht, oder?
Ja, das genau. Und deshalb, ja. Und dann wundert man sich irgendwie, dass das alles nicht funktioniert. Ja, also ich habe letztens mit meinem Vermieter drüber gesprochen, der ist Schreiner. Ich glaube, schon mal erzählt, ne? Guck mal, hab ich gerade ein Déjà-vu. der sagt, die, er hat so massiv Probleme, Auszubildende zu bekommen, weil die ganze Generation gefühlt irgendwie gar keinen Bock mehr hat, irgendwie einem vernünftigen Beruf nachzugehen. Deshalb sagt er, sind auch die ganzen handwerklichen Berufe aktuell echt so am Kotzen, weil da nichts mehr nachkommt. Und er sagt irgendwie, er hat quasi, ja, ist auch quasi auf Monate ausgebucht. Ich weiß nicht, wo ihm der Kopf steht, gerade mit einer eigenen Firma. Muss dann auch Corona mehr oder weniger ausgleichen und die finanziellen Einschnitte. Und ja, er hat keine Leute. Und er sagt, das ist hier, ich hab dann gefragt, ist es denn nur hier auf dem Land so, dass sie da, dass da nicht so viele gibt? Mir sagt, in der Großstadt ist es genauso. Keiner mehr Bock, irgendwie handwerkliche Berufe zu machen. Die Leute haben nicht mehr die Disziplin dafür. Die sind nicht mehr, also so seinerdings an den Schulen so gut vorbereitet darauf, dass sie sowas auch, so eine Ausbildung als, keine Ahnung, als Schreiner oder so weiter schaffen. Wir haben mir Geschichten erzählt von Leuten, die kommen, irgendwie eine Ausbildung anfangen und nach einem Tag schon wieder hinschmeißen und so. Ich glaube, das greift alles so ein bisschen ineinander. Das hängt auch natürlich damit zusammen, ne? Als Schule hast du natürlich auch die Aufgabe, die Schüler auf sowas vorzubereiten und denen eine gewisse, ja, Disziplin und Alltagstauglichkeit zu vermitteln. Und Schule funktioniert einfach nicht mehr so richtig, ne? Das ist das Problem.
Aber du kriegst es halt auch hier, wie gesagt, auch hier, ich kann das immer wieder sagen, ich war halt irgendwie auf der Vorzeugeschule schlechthin. Ja, bei uns gab es halt von der 5. bis zur 10. Klasse Berufsvorbereitung bis zum geht nicht mehr. Aber das ist halt auch eine große Schule, die hatten halt auch einfach quasi den Platz, einen kompletten Raum nur für Berufsberatung auszuweisen. Das ist schon ein Platz, das haben viele andere Schulen bei uns im Kreis gar nicht. Wenn du dir sagst, wir brauchen mal so einen großen Konferenzraum, wo du irgendwie Berufsberatung machen kannst, dann sagst du, ja, pff, kannst du auf dem Dach anbauen, wenn du möchtest. So nach dem Motto. Und aber ich kann es tatsächlich so ein bisschen, und dann kommt es natürlich dazu, dieser kümmerliche Versuch, das Ganze auch noch auf 12 Jahre zu reduzieren.
Ja, keine Ahnung. Das Problem ist, es ist auch kein Ende, kein Licht am Ende des Tunnels, weil unser ganzes Bildungssystem echt so ein Flickenteppich ist. Eigentlich ist es von Bismarck stammt es, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht mehr genau, das Bildungssystem. Ja. Und es wurde so viel daran rumgedoktert, es wurde so viel gedreht und gemacht und getüdelt, aber im Prinzip, vom Grund her, ist es noch das alte Bildungssystem und es funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Und aber keiner hat mal die Eier, oder ja, es ist auch noch Ländersache, von daher, eigentlich müsste es mal komplett eingerissen werden, komplett und komplett neu aufgebaut werden, komplett neu konditioniert, angepasst. Vielleicht auch mal von diesen Noten weg und da nach Alternativen suchen. Aber ja, das Problem ist, es traut sich keiner. Es wird, auch das liegt daran, dass es als lästige Pflicht gesehen wird von der Politik und auch, glaube ich, von der Bevölkerung. Das einfach hier.
Natürlich.
Warum? Läuft doch. Lass uns weitermachen.
Ja. Und du hast halt dann das andere Extrem quasi, was, glaube ich, wirklich so das exakte Gegenteil von unserem Schulsystem ist. Das hast du dann in Japan. Ich bin jetzt kein Experte. Ich kenne nur jemanden, der halt eine Weile lang mal. Ich glaube, zu seinem Studium war er, glaube ich, quasi an einer japanischen Schule. Da ist es halt wirklich, ja, im Unterricht, und natürlich ist es sehr diszipliniert, weil in Japan natürlich, sag mal so, der Staatsgehorsam noch ein ganz anderer ist als hier in Europa. Ja, also da ist mit den Lehrer anbrüllen oder so, ist da nicht.
Hand ab.
Ja. Und dann hast du halt wirklich langen Unterricht, sehr früh morgens. Und danach sogar noch so ein sehr ausgebautes Clubsystem. Also das, was bei uns AGs wären. Wo du natürlich aber auch den Platz für haben musst, logischerweise. Das Ding ist halt nur, die Schüler kommen halt auch nicht vor, spät, also quasi findet auch das gesamte Privatleben. Findet
ja, halt aber das Schule ist auch, statt. Das können sie in Deutschland halt nicht machen. Ne? Das ist auch so, das ist mehr so ein Drill. Ne? Das hat auch was mit der Mentalität der Menschen zu tun. Du kannst ja, solche Sachen nicht übernehmen, einfach leider.
Das ist der feuchte Traum der Liberalen halt. So dieses, da werden die Schüler richtig durchgedrillt. Dass Japan eine relativ hohe Suizidrate hat.
Genau.
Weil natürlich jeder, der diesen Anspruch und diese Anforderungen nicht erfüllen kann, natürlich psychisch so am Ende ist, dass da die Leute quasi massenhaft vor die Züge springen. Das ist halt dann die andere Seite.
Das ist der Punkt. Ich würde sagen, wir kommen mal zur Blogwoche, weil wir sind schon wieder bei einer Stunde und ich bin wieder hundemüde. Leo hat 41 Fieber fast. Und wir waren den ganzen Tag mit ihm irgendwie, ja, durch die Gegend geeiert und beim Arzt und versucht, das Fieber runterzukriegen und naja, von daher freue mich auf mein Bett. Blogwoche, über Schulen haben wir gesprochen, Fall Guys, irgendwie ist gefühlt jede dritte News Fall Guys. Unglaublich, wie das abgeht, ne? Also für, ich glaube, um das neue Fortnite zu werden, ist das Spiel zu klein irgendwie, aber es ist auf jeden Fall ein mega Hype in dieses Spiel und ich spiele es auch wirklich gerne. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, ich hätte gesagt, es sieht ganz witzig aus, aber ich finde es eine Frechheit für 20.
Okay.
Also von daher, ja. Ich kann da noch nicht ganz verstehen, warum die Leute irgendwie bei anderen Spielen wird sich über Skins aufgeregt und hier für ein Game, naja. Soll jeder Spaß dran haben, wie er möchte. Ich will da jetzt nicht der negative Otto sein.
Ja, aber ich sag mal, so ein Indie-Game irgendwie kostet jetzt auch nicht weniger und was ich da schon an Zeit reingesteckt habe, ich habe bisher nur in den Streams gespielt, keine Ahnung, also finde ich eigentlich einen fairen Preis. Ist ja nicht so, dass es weniger ist irgendwie als andere Indie-Spiele und 20 Euro ist ja kein Vollpreistitel. Finde ich jetzt,
Ja, warte, naja. Ist war schon ein bisschen Präferenz, glaube ich.
War es auf jeden Fall mega erfolgreich, irgendwie alle reden drüber, alle spielen es, irgendwie die Sache mit dem Skin jetzt, weil so viele angefragt haben bei der Firma, irgendwie, wir wollen unseren eigenen Skin, haben sie gesagt, okay, wir machen eine Auktion, wer irgendwie einem wohltätigen Zweck irgendwie am meisten Geld bietet, der kriegt seinen eigenen Skin bei uns im Game und jetzt schon mal 130.000 oder so das Gebot. Coole Aktion. Geht also an so ein Heim für benachteiligte Kinder oder irgendwie sowas oder.
Also der PR-Manager dieses Indie-Entwicklers, der wird dann nicht mehr lange arbeiten. Der wird zeitnah bei einem großen Team, glaube ich, angeheuert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ewig lang da bleibt.
Der macht einen guten Job, ne?
Die PR von dem Game, da kann man wirklich sagen, die ist top.
Oh. Community-Team, Social Media machen echt einen guten Job. Ich fand auch, die haben letztens einen geilen Post geschrieben, ne? Als die so Server-Volume hatten, schrieb der Twitter-Kanal, Leute, ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt, irgendwie. Ich lese hier ständig irgendwie, ich soll weniger auf Twitter schreiben und mehr im Spiel arbeiten. Ich bin hier angestellt irgendwie als Social-Media-Ding irgendwie. Bin kein Programmierer und habe mit dem Spiel nichts zu tun. Von daher, was wollt ihr von mir? Das fand ich sehr schön. Weil immer diese ganzen Vollidioten dann immer, ey, warum twitterst du so viel, Alter? Mach dein Spiel richtig, damit wir zocken können. Ja, genau. Kann ich ja auch. Ist ja auch mein Aufgabenbereich. Wir gehen weiter. Neue Verordnung. Mit Hund Gassi gehen soll Pflicht werden. Auch da haben sich viele Leute darüber aufgeregt, auch in den sozialen Medien. Mokel Barlow hat auch was drüber geschrieben und sagt, ja, findet er schwierig. Kann ich auch so unterstreichen, wie er es sagt. Manche Leute kriegen es ja nicht mal hin, irgendwie ihre Kinder vom Rechner wegzukriegen und sicherzustellen, dass sie sich nicht von Burgern und Pommes und Cola ernähren. Aber jetzt wollen sie irgendwie den Hundebesitzern vorgeben, wie oft und wie viel sie mit ihren Hunden spazieren gehen sollen irgendwie. Ohne dabei einzugehen irgendwie auf das Alter des Hundes, auf die Bedürfnisse des Hundes. Und da habe ich so nie drüber nachgedacht. Da hat er eigentlich total recht. Schrieb auch gleich jemand, ja, mein Hund ist irgendwie 16 und der geht raus, wenn er Gassi geht, pisst und geht dann schnell wieder rein und röchelt dabei. Der will nur seine Ruhe haben. Das ist halt genau der Punkt, ne? So eine Regel ist halt arschschwierig zu kontrollieren und vor allen Dingen auch, muss ja eigentlich auf die individuelle Situation eingegangen werden. Also absolut richtig.
Es ist halt wieder so ein Julia Klöckner-Gesetz. Also das muss man zwar sagen. Es ist halt so ein Ding, was halt PR-technisch eine gute Wirkung hat. Ja, irgendwie wir gehen quasi gegen Hundeschänder irgendwie vor, die ihre Hunde einsperren.
Irgendjemand schrieb, es betrifft aber auch nur Hunde und Dingshaltung. Erinnere ich mich dran, wie heißen die Zwingerhaltung und nicht den privaten Hund? Vielleicht sollte man das noch dazu, ich weiß nicht, ob das so ist, aber schrieb irgendjemand, ich glaube, es ist richtig.
Hat er nicht gesagt, ich habe einen Zwinger? Dadurch haben meine Hunde die ganze Zeit freien Lauf.
Irgendjemand schrieb auf Twitter, habt ihr falsch verstanden. Das ist diese Anordnung gilt nur für Hunde. Ja.
Also hat sich in der Zeitung heute aber auch nicht so gelesen. Also ich meine, das Bild dazu war auch einfach ein Typ, der mit seinem Corgi irgendwie Gassi geht. Ja gut, aber muss man vielleicht nochmal, aber es ist halt so ein gut nett gemeint, aber es wird halt in der Praxis schwer zu kontrollieren sein und es ist auch natürlich auch nicht zielführend. Aber ehrlich gesagt, bei den Comments habe ich mich teilweise gefragt, sag mal, ist doch gar nicht mehr so warm. Also, was ist jetzt bei einigen Leuten durch? Also dieses, ja, Big Brother und jetzt greifen sie, was ich im Privaten mache, ist doch meine Sache. Was?
Nein, ja. Wenn du deinen Hund. Das sind dieselben Leute, die bei 30 Grad den Hund ins Auto sperren, irgendwie das Fenster im Spalt aufmachen und sich dann wundern, wenn sie zurückkommt, der Hund tot ist.
Und mein Lieblings war dann wirklich noch dieses, das ist doch, wer soll es dann kontrollieren? Die Nachbarn, typisch linke Bespitzelung.
Habt ihr eigentlich alle irgendwie das Falsche geraucht? Also, was? Ja, natürlich, es ist alles linke Bespitzelung. Jeder, nur noch linke, schließt sich am besten zu Hause ein, geht nie wieder vor die Tür. Zeigt euch diesen linken Spitzel nicht. Der Sozialismus darf nicht gewinnen.
Ach, das ist alles so traurig, ey, diese ganze Zeit heute da. Eigentlich müsstest du dich komplett aus dem Internet zurückziehen, ey. Und irgendwie diese ganze Scheiße, diese ganze virtuelle Scheiße nicht mehr in dich reinregnen lassen.
Stell mir vor, du machst du symbolisch, du räumst deinen ganzen Computerkram zusammen und haust mit dem Hammer drauf, sag, ich gehe nie wieder Social Media, klingelt's an der Tür, du gehst an die Tür, Zeugen Jehovas. Ja, scheiß euch, gibt's ja auch noch.
Ja, hier habe ich meinen Hammer immer noch. Ja, auch eine schöne Geschichte, die was mit Schule zu tun hat, ist die Abi-Rede eines 18-jährigen Schülers. Der hat nämlich irgendwie seinen Schuldirektor kritisiert, hat gesagt, irgendwie, ja, läuft hier nicht so geil, irgendwie, da werden Schüler, ja, es wird ein Klima von Angst und Einschüchterung erzeugt, Schüler werden motiviert, andere zu überwachen und so weiter. Und der Schulleiter hat darauf reagiert, indem er den Schüler angezeigt hat. Ich glaube, eine bessere Bestätigung kannst du gar nicht kriegen für das, was du sagst. Scheinbar ist es auch so, dass der Schüler irgendwie stehende Ovationen und Applaus gekriegt hat nach der Rede. Also sehen das wahrscheinlich viele so. Und ja, ich glaube, da wird auch die Anzeige nicht viel bringen, weil wir leben immer noch in der Demokratie. Und ja, aber es ist die Reaktion des Schulleiters zeigt halt, dass der Typ einfach komplett richtig recht gehabt hat. Und ja, Böhmermann hat sich eingemischt, hat dem Jungen irgendwie ein ausgehendes Redaktionspraktikum bei sich in der Sendung angeboten. Fiete Korn heißt der Junge, der auch schon irgendwie im Interview gesagt hat, dass er auf jeden Fall annehmen wird, weil er viel lernen will. Also eigentlich eine coole Sache und ein cooler Ausgang. Ja. Aber meine erste Reaktion war irgendwie, wie dieser Schulleiter sich aufführt. Ich habe den mal gegoogelt, irgendwie da gab es schon mehrere Probleme. Da haben auch irgendwelche ehemaligen Kollegen schon mal gegen ihn irgendwas eine Auseinandersetzung gehabt. Also das scheint wirklich ein komischer Vogel zu sein. Da muss dringend mal die Landesschulbehörde nachgucken. Also wenn ein Schüler sowas sagt und das an die Öffentlichkeit gerät und der Schulleiter ihn auch noch anzeigt, dann ist er doch was im Argen, dann muss doch dringend eingegriffen werden.
Also ich glaube, wenn ich auf meinem Abi-Abschluss als Schülersprecher oder damals Ex-Schülersprecher irgendwie eine Rede, Sonnenrede gegen unseren Schulleiter gehalten hätte, ich glaube, meine Mitschüler hätten mich von der Bühne gebuht, weil der Typ halt beliebt ohne Ende war. Also wenn alle aufstehen und mitklatschen, dann wird das schon seinen Grund haben. Ich fand es ganz interessant, in den Comments hat jemand gesagt, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass diese Anzeige durchaus ein Eigentor sein kann, weil die Polizei wohl auch bei der Suche nach Beweisen eine Entlastungspflicht hat. Das heißt, die müssen auch nach Beweisen suchen, die entlasten könnten. Das heißt, die Polizei müsste sich auch angucken, ob an diesen Anschuldigungen, die der Schüler gemacht hat, was dran ist. Und ich musste sehr lachen, als jemand dann meinte, ja, und in der Realität geht der Schulleiter mit dem Polizeidirektor Tennis spielen.
Was? Ja, es hängt auch sehr davon ab, irgendwie, ob das Kollegium sowas mitträgt, ne? Wir hatten bei Nachbarschule mal so einen ähnlichen Fall, da ist dann Schulleiter gestürzt worden und gegangen worden. Aber da war halt auch das komplette Kollegium gegen ihn. Das ist nochmal eine andere Handhabe als Schüler, ne? Wenn die anderen Kollegen den Schulleiter decken und sein Verhalten, dann ja. Aber da gibt es schon Mechanismen. Man muss nicht mal denken, irgendwie so ein Schulleiter kann machen, was er will. Da wird schon gerade von Dezernentenseite sehr drauf geachtet. Und da gibt es auch Gremien, die man da dazu rufen kann und wo dann vermittelt wird und so. Also
ich glaube eher, der schlimmste Fall wäre eher noch, dass man dann sagt, um sich den Stress zu sparen, man befördert ihn einfach weg.
Ja, das wird auch oft so gemacht, ehrlich gesagt. Das wird auch so, aber das ist auch wieder ein Problem, weil da nämlich irgendwelche Dullis in irgendwelchen Entscheiderpositionen sitzen. Und der Typ sollte nicht in irgendeiner Entscheidungsposition sitzen, ehrlich gesagt. Kann man mit dem neuen Aldi-PC anständig zocken? War eine Frage, die viel kommentiert wurde. Natürlich das Übliche, irgendwie die Comments bestehen wieder aus Klugscheißer-Kommentaren irgendwie von Leuten, die sich gegenseitig ihre Rechnerkonfiguration für das Geld um die Ohren hauen. Und jeder will Recht haben und die zicken sich auch an. Das ist immer das Lustige, weil jeder irgendwie der Einzige ist, der Ahnung davon hat. Aber was mir bei dieser Sache so ein bisschen auf den Sack ging, ist, dass es einen Artikel zu diesem neuen Aldi-PC, dem Medion Arcoya P66098, gibt. Und das kostet 700 Euro. Und bei diesem, ich habe schon geschrieben, in Klammern gekauften Fragezeichen-Artikel bei Golem, wird der Rechner halt sehr gefeiert und es wird so dargestellt, als wäre das irgendwie total die geile Kiste und für Gamer ausgelegt und so weiter. Und dann guckt man sich mal an das Ding näher an und da ist halt ein Core i5 drin mit 6 Kernen, 8 GB Arbeitsspeicher irgendwie und eine Onboard-Soundkarte. und ja, also eigentlich keine gute Kiste. Und die Community, wir haben ja da sehr viel Kompetenz, hat halt da schon in die Comments gepostet, irgendwie, wie du sehr, sehr, sehr viel bessere Konfigurationen für den Preis zusammenbekommst, die einfach mehr leisten würden für den Rechner. Von daher, ja. Es ist ein bisschen bei Aldi beziehungsweise bei Medion immer so ein bisschen so, dass du zwar günstige Angebote kriegst, aber dann da auch echt Scheiße drin ist. Und der Rechner, den Aldi verkauft, der ist halt Grütze. Also i5, weiß ich nicht, der macht heutzutage nicht mehr viel und das ist auch jetzt kein Gaming-Rechner. Ich habe da extra dazu geschrieben, irgendwie, Leute, überlegt euch fünfmal, ob ihr so eine Kacke kaufen wollt, weil das ist für Gaming nicht geeignet. Da kannst du mit Hearthstone spielen vielleicht und ein bisschen WoW, aber so gerade wenn du so, was weiß ich, Shooter spielen willst oder ein bisschen was Aufwendigeres, dann kratzt die Kiste ab. Also da würde ich lieber ein bisschen mehr sparen oder was. Aber wie gesagt, man kriegt ja auch für 700 Euro schon gute Sachen. Meine Comments sind dafür ein gutes Beispiel. Da sind wirklich gute Rechner, die zusammengestellt wurden. Ne?
Also wir haben letztens für einen Kumpel auch für 700, glaube ich, so ungefähr einen Rechner zusammengestellt. Da war halt auch die Diskussion, das vergessen, glaube ich, viele. Und ich nehme mal an, das wird bei einem Aldi-Rechner nicht viel anders sein. Was man immer bedenken muss, wenn du dir so ein Fertigding kaufst, ist die Garantie auch nur auf das Fertigding. Weil bei meinem Kumpel war das zum Beispiel der Fall, der hatte irgendwo ein Angebot gefunden. Das klang auch ganz nett von der Hardware her. Und dann hat gesagt so, ja, die Festplatte ist halt ein bisschen kleiner, aber dann baue ich da einfach noch meine 3 Terabyte, die ich hier liegen habe, ein und dann geht das ja. So, nee, Moment. Sobald du deine Festplatte da einbaust, ist die Garantie erlöschen. Und dann so, was? Nein. Doch. Hat er angerufen, gefragt, dann haben natürlich dann auch gesagt so, ja, also sobald sie den Rechner das erstmal aufgeschraubt haben, ist die Garantie weg. und das ist halt das Ding. Und wer, also da, dann ist nichts mit, ne, ja, ich habe noch Festplatten, die ich dann einbaue oder ich wechsle dann den Prozessor aus, damit das dann besser ist. Nee, sobald ihr das macht, könnt ihr die restliche Hardware, müsst ihr beten, dass die hält. Sonst ist die Garantie also halt weg.
Ich wäre sowieso vorsichtig mit diesen Fertig-PCs, irgendwie gerade so von Discountern oder so. Ne? Da kennt man bestimmt mal irgendjemanden im Freundeskreis und da gibt es auch genug Foren und Videos. Und da kann man ja auch wirklich 1:1 die Konfiguration abschreiben und sich die wirklich von einem Computerladen einfach nachbauen lassen. Ne? Also,
oder geht halt einfach in den Computerladen und sagt, guten Tag, ich würde gerne, keine Ahnung, ja, ich zocke gerne, aber ich habe keine Ahnung von Rechner. Was könnte mir für einen Gaming-Rechner für hier, was weiß ich, mein Budget sind 800 Euro, was würde denn
ja, aber auch da kann man auf den Sack fallen, ne? Also das sind teilweise auch skrupellose Leute, die irgendeinen Scheiß andrehen.
Aber dann hast du schon mal so eine Grundkonfiguration.
Aber es gibt ja auch, keine Ahnung, die ganzen großen Computerseiten, irgendwie PC Games und so, die haben so Beispielkonfigurationen, ne? Ich versuche das auch mal wieder für meinen Blog zu kriegen. Hab mit dem Daniel von Bit und Bytes eigentlich auch was ausgemacht, dass der mir irgendwie coole Rechner zusammenstellt. War sogar die Rede von einem Desktop, wo irgendwie das Lich King-Symbol drauf ist, das Divinio-Logo. Was dann so drauf gelasert wird, aber wir sind da leider nicht vorangekommen, weil der auch unglaublich viel zu arbeiten hat. Ich habe auch gesagt, das muss es gar nicht. Mir würde es schon reichen, wenn wir irgendwie eine Konfiguration haben für 3 verschiedene Preislagen und das der Community irgendwie in einem Blogantrag zur Verfügung stellen. Die würden sich freuen, weil es wird immer gut angenommen, sowas. Und das, wie gesagt, macht GameStar und wie sie alle machen das auch. Also wenn ihr keine Ahnung davon habt, ihr Lieben, und euch einen Rechner zusammenstellen lassen wollt, guckt euch diese Beispielkonfigurationen an. Meistens kriegt man die zusammengebaut auch direkt bei Alternate oder so, oder wie die ganzen Dinger heißen. Und wenn ihr das nicht findet, dann nehmt einfach die Konfiguration, schreibt euch die auf, geht zu eurem Computer da um die Ecke und sagt, ihr möchtet das exakt so nachgebaut haben. So, ganz einfach. Als irgendwie so ein Aldi-Dreck zu kaufen. Ich sag's euch,
wie es ist. Den Aldi-Dreck könnt ihr kaufen, wenn ihr wirklich keine Ahnung von Rechnen habt und ihr einfach irgendwie nur so den typischen Schreiben, Drucken, E-Mails versenden.
Ja, aber das kannst du auch sehr viel billiger dann, ne?
Also dann, das ist richtig. Wer so eine Konfiguration will, der hört diesen Podcast, glaube ich, nicht.
Man kannst du recht haben, ja. Ja, Knorr. Knorr nennt Zigeunersoße um. Wieder die alte Geschichte. Das Lustige ist, ich habe mich halt wirklich komplett rausgehalten. Ich habe einen kleinen zynischen Kommentar reingeschrieben in den Blogantrag. Nämlich irgendwie, weil die Soße wird jetzt heißen, Paprikasoße ungarischer Art, nicht mehr Zigeunersoße, Zigeunersoße. Und ich habe geschrieben, hoffentlich fühlen sich die Ungarn nicht auf den Schlips getreten oder gar die Paprika. Das war wieder ein bisschen respektlos von mir. Aber ansonsten habe ich mich komplett zurückgehalten im Blogantrag. Habe sogar irgendwie drunter geschrieben, ich überlasse euch einfach mal die Einschätzung in dieser Sache. Und trotzdem waren wieder Kommentare dabei. Irgendwie, ja, und du nervst mich langsam, Stevino, mit deinem Scheiß. Und wo ich auch wieder direkt angegriffen wurde, obwohl ich mich ja wirklich komplett aus diesen SJW-Kreuzzügen oder was auch immer für Kreuzzüge raushalten will jetzt, weil ich auch keine Energie und keinen Bock mehr auf diese Kämpfe habe. Und selbst da irgendwie bin ich wieder angegriffen worden, irgendwie, obwohl ich außer diesen einen kleinen augenzwinkernden Satz mich eigentlich komplett nicht dazu geäußert habe. Ja. Aber die Leute kennen meine Meinung einfach so sehr, weil ich die jetzt so viele Monate geäußert habe, dass ich nur irgendwie so einen Fall erwähnen muss und irgendwie schon wieder der Arsch bin. Der All Rights Stevino. Sag was dazu.
Ja, also ganz ehrlich, es heißt ja dann immer, haben wir keine größeren Probleme? Ja, haben wir, aber andererseits haben wir auch keine größeren Probleme, sondern sich über eine Änderung aufregen. Es ist halt, in diesem Fall ist es ja nicht mal, dass man sagt, so dieses, wir haben wieder irgendwelche Social Justice Warrior reingeredet, ohne die Betroffenen zu reden, sondern die Betroffenen selber haben ja gesagt, es ist zwar jetzt nicht das Wichtigste, dass das geändert wird, aber wir sind trotzdem, wir finden das positiv, wir finden das gut. Vor allem, ich habe mir dann auch mal gegoogelt, weil mich das interessiert hat, warum es eigentlich Zigeunersoße heißt. Ich habe jetzt gedacht, da gibt es irgendwie so einen historischen Kontext, dass halt Sinti und Roma diese Soße immer zubereitet haben oder so. Nö, das ist einfach eine Soße aus Ungarn, aus Papp, also die wie quasi auch für Ungarn lokalisiert ist. Und man hat so als Sammelbegriff dann Zigeuner dazu gesagt. Das ist alles. Also da kann niemand mir sagen, dass er sich irgendwie getriggert fühlt, dass es jetzt nicht mehr Zigeuner so sei. Vor allem, ganz ehrlich, das jetzt mein Real Talk. Alle Leute, die das als Zigeunersoße kennen, werden auch in Zukunft noch Zigeunersoße sagen. Und irgendwann kommen wir dann bei diesem awkwarden Punkt an, den heute jeder kennt. Irgendwer stellt so eine Packung Dickmanns auf den Tisch und sagt immer einer, wollte ein paar Negerküsse, nee, wie heißt das jetzt? Und dann wird so ein bisschen geschmunzelt und dann wird die Scheiße gefressen. So. Und genau so läuft das halt in 20 Jahren auch. Dann heißt es hier, sagt halt einer, möchte ein Zigeuner, so ein Ungarn-Schnitzel oder irgendwie sowas haben. Und in 50 Jahren wird sich niemand wieder daran erinnern, dass diese Kacke mal Zigeuner so sieht. Und nichts ist schlechter geworden. Nichts. Es ist immer noch die gleiche verkackte Billigsoße für 20 Cent. Also.
Das, ich sag, Pape, du Zigeuner.
Ich möchte auch ein bisschen die Hirnzellen.
In jedem Stadion gibt es diesen Schlachtgesang. Und
ja. Aber da kann Knorr ja nichts für.
War auch nicht. Ich würde es nur mal ganz kurz einwerfen. Und keine Ahnung. Whatever. Am Ende ist es mir scheißegal, aber es passt aktuell. Ich glaube, die Leute, habe ich ja schon 100 Mal gesagt, ich glaube, die Leute sind nicht getriggert wegen der Zigeunersoße. Ich glaube, das ist allen scheißegal, wie die heißt. Ich glaube, es geht darum, dass irgendwie im Moment wirklich jeder Scheiß irgendwie umbenannt wird. Ich glaube, das ist das Problem. Dieser Aktionismus, der dahinter steckt, das geht den Leuten auf den Sack. Das ist wie mit der Bahn, wo jeder weiterfahren will irgendwie und die Alte irgendwie diskutiert und immer weiter labert und ihren Mundschutz nicht aufsetzen will. Das ist exakt dasselbe. Die Leute sind einfach, glaube ich, davon genervt, dass jeden zweiten Tag irgendwie irgendeine sinnlose Scheiße irgendwie umbenannt oder gedingst, weil irgendjemand sich dadurch auf den Schips getreten fühlt. Ich glaube, das ist das Problem. Aber wie gesagt, ich wollte mich eigentlich nicht mehr dazu äußern, von daher, who the fuck cares?
Ja, das ist ja dann genau dieses, um bei dem Bahnbeispiel zu bleiben, die Leute sitzen ja nicht nur da und sind genervt, weil die Olle die Bahn aufhält, sondern die Leute halten dann quasi mit die Polizei auf, die dann versucht, die Verhaftung zu machen und schreien dann da irgendwie rum. Weil die Sache, wenn die Leute nicht die ganze Zeit um diese Scheiße rumzicken und drum diskutieren, also angeblich passiert sowas ja sowieso immer nur wegen der PR und der Aufmerksamkeitsgeilheit, ja, dann gibt ihnen doch die Aufmerksamkeit nicht. Dann müsste doch in einem Monat müsste die ganze Cancel Culture doch vorbei sein, wenn sich keiner mehr dafür interessiert. Wenn sich die Social Justice Warrior nur noch selber auf die Schulter klopfen. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Keine Ahnung. Aber okay.
Wir haben schon so oft drüber geredet, irgendwie. Keine Ahnung, ich habe da keinen Bock mehr, irgendwie was drüber zu sagen, um mich darüber wieder aufzuregen, whatever. Nennt es wie ihr wollt. I don't give a fuck. Ich werde auch in meinem Blog auf diese Sachen gar nicht mehr groß eingehen. Aber ja. Solange es der Paprika am Ende gut geht und sie sich nicht beleidigt fühlt, ist ja alles gut. Gut, wir machen Schluss für heute. Wir sind, was haben wir zeitmäßig? 1:17, das ist ganz gut. Ich muss das Ding ja noch schnell online stellen. Ansonsten, heute am Stream mit Pape Fall Guys spielen. Mal gucken, ob er das drauf hat. Letzte Stream wurde von der Community immer ein Key gespendet. Gerne auch mit Binazar, aber wahrscheinlich hat er weder ein Key noch einen Rechner, der das schafft. Fragezeichen?
Ich hab keinen Key und keinen Bock.
Okay, das sind zwei gute Gründe. Am Freitag der nächste Stream. Wir spielen immer ein bisschen Fall Guys, wir spielen immer ein bisschen SWTOR, macht momentan viel Spaß, auch wenn wir natürlich nicht so viele Viewer haben, aber die 200 irgendwas schaffen wir immer. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Vielleicht sagt der Blizzard morgen, Überraschung, Diablo 4 ist fertig. Nein, tun sie nicht. Achso, übrigens, nächste Woche gibt es gar keine Podcasts. Nächste Woche ist Elimania. Nächste Woche ist Elimania Drehbuchwoche und ich habe nächste Woche Geburtstag. Von daher, Mittwoch. Mittwoch habe ich Geburtstag. Da will ich natürlich dann Dienstagabend meine Ruhe haben und mit meiner Familie reinfeiern. Und dann will ich da gleich die ganze Woche ausfallen lassen, weil am Wochenende werde ich natürlich auch voll Haus haben, die Familie kommt und so. Und ich möchte gerne das Elimania-Drehbuch fertig kriegen, weil irgendwie viele Leute traurig sind, dass Elimania Classic Folge 6 nicht kommt. Und ich schaff's im normalen Wochenrhythmus einfach nicht, viel am Drehbuch zu schreiben, weil ich einfach so viele andere Sachen zu tun habe. Und deshalb möchte ich mal eine Woche sagen, vielleicht lass sogar das YouTube-Video ausfallen. Ich möchte jetzt einmal richtig Gas geben, das Drehbuch fertig machen und dann, damit ich es an die Sprecher schicken kann, dass es auf jeden Fall demnächst endlich die fertige Folge gibt. Von daher nächste Woche gar keine Podcasts. Also diesen Sonntag gibt's noch. Krömer solo, aber die Woche drauf kein Banasar und kein Krömer. Also am 26. und am am 30.
Ja. Gut. Dann von mir noch vielleicht eine kleine Sache in eigener Werbung, deutsche Sprache. Hm. Normalerweise mache ich eigentlich keine Werbung hier für meinen Blog, weil ich eh nur irgendwie einmal im Monat was schreibe oder so. Allerdings werde ich mal gucken, ob ich heute Nacht noch dazu komme, dann ab morgen, sonst ab wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag, werde ich ein Buch von mir, was ich zwar mal fertig geschrieben habe, aber halt nie veröffentlicht, wirklich überarbeitet. Das liegt halt einfach tot seit wie 8 Jahren hier rum.
Gut drin gefickt?
Nee. Glaube ich nicht. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Das werde ich quasi immer kapitelweise auf meinen Blog stellen. Ist, wie ich finde, einfach eine ganz coole Geschichte. Es geht um das Thema alternative Universen. Quasi ein Junge erlebt quasi immer wieder dieselbe Szene, aber in verschiedenen Universen, in denen halt entweder sein eigenes Leben irgendwie anders ist oder die Welt komplett anders ist.
Klingt ein bisschen wie Umbrella Company mit den Universen und Zeitlinien und so, ne? Richtig geil. Aber vielleicht hättest du doch irgendwie ein paar Bums-Szenen ein. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so ordinär bin. Sorry. Für alle, die sich dadurch irgendwie die das übergriffig finden oder sich jetzt gerade irgendwie beleidigt fühlen oder angewidert sind von mir. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich habe heute so einen ordinären Tag. Und ich finde, du solltest das umschreiben und noch eine heftige Bums-Szene reinschreiben. Was meinst du?
Das Schlimme daran ist, in dem Buch gibt es 2 weibliche Hauptcharaktere. Ja, einer von den beiden ist nach einer damaligen Freundin modelliert worden. Also sie hat quasi so ein bisschen Model dafür gestanden und hat so ein paar Tipps gegeben. Das Blöde ist jetzt nur, genau diese Freundin ist mittlerweile meine Freundin. Mit der ich jetzt seit ein paar Jahren zusammen bin. Von daher, ich glaube nicht,
dass
ich
das Gespräch möchte.
Ja, okay. Das sind übrigens die Tricks, wie es dann als Autor klappt. Nein. Also
wo findet man das Buch denn, wenn man reinlesen will?
Das wie heißt einfach, wie gesagt, kapitelweise auf Ballners Bretterbude. Ich glaube, die URL ist irgendwie Ballners.bretterbude.
Ballners?
Ballners Bretterbude. Ich weiß gar nicht, ob man mich bei Google findet. Ich glaube, ich habe bei Google die Suchen tatsächlich
deaktiviert.
Sonst einfach Ballnersa.wordpress.com. Es gibt es sonst auch auf meinem Twitter-Kanal.
Bretterbude.de, komisch.
Ja, ich habe, glaube ich, die komplette Suche deaktiviert, dass man meinen Blog auch über Google nicht findet.
Das ist schlau von dir.
Ja, werde ich vielleicht dann auch dafür wieder aktivieren. Wird es dann eben kapitelweise geben. Ich glaube, es sind 14 Kapitel oder so. Also in 2 Wochen ist das Buch dann komplett online.
Wie war jetzt immer die URL? Was at WordPress?
Ballnersa.wordpress.com.
Okay, das findet man ja. Ballnersa.
.wordpress.com. Sonst einfach bei mir auf Twitter.
Nasa. Mit Doppel-Z. Darf man immer nicht vergessen. Genau. @.wordpress.com. Da haben wir es. Ich habe es gefunden. Finally. Oh, du hast sogar Cookie-Richtlinien. Sehr gut.
Ja, die hat, glaube ich.
Letzte Antrag vom 23. Juni, Alter. Bei dir läuft's.
Ja. Ich sag ja, ich komme.
Also für alle, die jetzt unbedingt Ballnersas Bums-Buch lesen wollen, ballnersa.wordpress.com, Ballnazza wird Ballnersa geschrieben. Lest mal rein und ja. Schreibt einfach in die Comments irgendwie euer eigenes Kapitel, wo heftig
Ja, das könnt ihr gerne tun. Also, ja,
ergänz einfach sein Buch durch wilde Schweinereien. So.
Wer keinen Bock, ich will sowieso keinen Bock drauf haben, aber wer das tun möchte, kann gerne mir zusätzliche Kapitel schreiben. Die würde ich sogar veröffentlichen, wenn sie gut sind.
Hammer. Cool, ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und wir sehen uns morgen, heute Abend Stream, Freitag Stream, Samstag Video, Sonntag Podcast. Also eigentlich ist jeden Tag
noch was. Mich dann in 2 Wochen wieder.
Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Bis Sonntag. Ciao, ciao.